Es ist eine Dankbarkeit. Also man erfüllt so einen Stolz zu sagen, ey, die Menschen, das ist der kleine Gerald, der da damals aus Hannover nach Schalke gekommen ist. Und wenn du da reinkommst und diese Nordkurve siehst, die Leute, die nur deinen Namen rufen, das ist brutal und Gänsehaut pur. Und es ist einfach Dankbarkeit, dass ich halt sowas erleben durfte und so einen geilen Verein.
Die Stimme, der Fangesang, jeder weiß es. Unser heutiger Gast im Schalke 04 Podcast, präsentiert von Umbro, ist endlich Gerald Asamoah. Mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abel, reden über sein Zuhause, seine neue Rolle beim S04, sein Baby, die U23 und sein ganz persönlicher Antrieb, die Schalker Fans.
Asa, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst, denn du bist ein Gast, auf den wir uns ja schon sehr, sehr lange gefreut haben, den sich unsere Fans gewünscht haben, denn wir fragen ja immer auf unseren Social-Media-Kanälen, wen wünscht ihr euch, und da fällt ganz häufig dein Name. Und wenn man deine Vita, dein Leben betrachtet, dann gäbe es so viele Themen, dass wir wahrscheinlich einen 24-Stunden-Podcast hier füllen könnten. Aber keine Sorge, wir halten die Bettruhe ein, denn wir sitzen hier gerade schon nach dem Abendessen. 8:30 ist es im Schloss Mittersill zusammen im Trainingslager und treffen uns hier zum Podcast. Also wir werden die Bettruhe nicht überschreiten. Oder gibt es eigentlich eine Bettruhe für den Staff?
Nee, gar nicht. Also wir sind alt genug, um zu wissen, wann wir schlafen gehen müssen. Die Jungs müssen ja immer hart arbeiten, deswegen müssen die um 23 Uhr im Bett liegen. Aber ich bin ja auch so brav und gehe meistens so um halb zwölf schlafen.
Ja, du bist ja auch ein alter Hase, was so das Thema Trainingslager angeht. Du hast ja wahrscheinlich als Spieler über den Daumen gepeilt, wahrscheinlich so 50 Trainingslager erlebt, oder?
Ja klar, ich meine, Trainingslager sind die schlimmsten, wenn du dann ständig im Hotel hängst, Training, Hotel, Essen, Training. Und man freut sich schon, endlich dann hier rauszukommen, aber irgendwie weiß jeder Spieler, dass Trainingslager das Basis ist, dass man hier hart arbeiten muss, dass man sich sehr viel arbeitet, um halt in die Saison besser reinzukommen. Und daher muss man das hinnehmen. Aber ich bin heute auch froh, dass ich jetzt nicht mehr trainieren muss und mir das Geschehen von außen beobachten darf.
Ja, du sagst es, du stehst jetzt auf der anderen Seite. Früher warst du auf dem Platz, hast mal locht. Heute ziehst du im Hintergrund die Fäden. Du bist Leiter der Lizenzspielerabteilung. War dir damals als Spieler schon bewusst, wie viel Aufwand so hinter so einem Trainingslager steckt, den du jetzt selber erlebst?
Gar nicht. Also ich glaube, ich habe dank Schalke die Chance bekommen, gewisse Sachen wahrzunehmen. Ich glaube auch, als ich die U15 mitgemacht habe, war auch, wo ich angefangen habe, wirklich auch zu wissen, wie die Trainer überhaupt planen. Weil als Spieler kommst du in die Kabine, ziehst dich um, gehst auf den Platz und denkst, okay, dann spielst das Training ab und gehst nach Hause. Aber was dahinter steht, und da merke ich auch gerade auch bei uns, dass was so viel Arbeit, was eine Organisation dahinter steht. Da muss auf jeden Kleinigkeit achten. Der Trainer will dies, der andere will das. Und es ist nicht einfach. Und jetzt denke ich, sage ich, ich ziehe den Hut vor den Leuten, die damals für uns alle gearbeitet haben.
Du hast ja als Spieler immer von der ersten bis zur letzten Sekunde alles gegeben. Wenn du vom Trainingsplatz oder vom Spielplatz gekommen bist, konnte man richtig sehen, du warst ausgelaugt, du hast alles gegeben, du hast Vollgas gegeben. Was ist denn jetzt anstrengender? Die Arbeit auf dem Trainingsplatz als Spieler oder jetzt die Arbeit, die du mit dem Kopf hier auch leisten musst? Denn bei dir läuft ja alles zusammen.
Ich hab irgendwann mal, auch ich weiß noch früher, ein Freund von mir, der im Büro sitzt und meint, oh, boah, ich bin müde. Ich so, Alter, wie kannst du denn müde sein, wenn du im Büro sitzt? Aber jetzt merke ich, wie anstrengend das ist, wenn du wirklich viel nachdenken musst, wenn du viel zu tun hast, Sachen, Termine und hin und her. Und das muss man sagen, als Spieler kannst du das ablassen, du kannst laufen, kannst tun, gehst dann nach anderthalb Stunden raus. Aber wenn du im Büro sitzt, hast du sehr viele Aufgaben. Du schattest ja sehr früh, hast dann Termine, dann machst du dies, dann das. Und irgendwann kommst du nach Hause, bist einfach schlapp. Und ich muss sagen, dass ich jetzt das anerkenne, was die Leute dann, die auch im Büro sitzen, dass es schon eine harte Arbeit ist.
Früher hast du jeden Tag trainiert oder vielleicht mal einen trainingsfreien Tag die Woche. Wie ist das jetzt? Findest du noch Zeit überhaupt jetzt auch hier im Trainingslager vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde für dich, um aufs Laufband zu gehen, hier laufen zu gehen in den Bergen?
Ja, also in den Bergen ist schon hart. Aber ich muss sagen, dass ich einen Rhythmus bei mir Leben bekommen habe, dass ich meistens sehr früh auf Schalke sein muss, dass ich meistens morgens dann laufen gehe oder bei mir im Kraftraum was mache und dann geht's los zur Arbeit. Hier ist ja so, dass wir hier einen Kraftraum haben, was sehr, sehr laut ist. Da kann man nicht schlafen und deswegen ist jetzt verboten, nicht so früh reinzugehen. Ich war vorgestern drin und bin halt jetzt ein bisschen Stepper gefahren. Also ich versuche ein bisschen, mich fit zu halten.
Wir haben jetzt gerade zu Beginn des Podcasts gesagt, Smartphones alle in den Flugmodus. Wie ist das so? Du hast ja dein Handy eigentlich permanent am Mann, weil ja du alles koordinierst oder überall mit drin steckst. Wie viele Akkuladungen haust du am Tag so durch?
Also ich habe ein gutes Handy, das wo der Akku jetzt schon lange hält, glaube ich. Aber ich muss sagen, das ist klar, man muss mal erreichbar sein. Man weiß ja nie, was so ansteht. Aber dank meinem Partner, meinem Teammanager, der dazu ist, der nimmt mir auch sehr, sehr viel ab. Aber trotzdem ist ja so, dass man da sein muss, dass man, man weiß ja nie, was kommt. Deswegen muss man für die Spieler da sein.
Du sagst es gerade, dein Teammanager Mario Krevelhörster ist neu im Staff, aber ihr kennt euch schon länger, ne? Ihr habt schon länger zusammengearbeitet.
Ja, ich kenne Mario aus der Knappenschmiede und das war auch ein Anreiz, ihn dazu zu holen, weil ich einfach merke, das, was er, diesen Art, wie er ist, was er reinbringt, hat uns einfach gefehlt. Und bis seitdem er da ist, merkt man schon, wie wir aufgestellt sind in dem Teammanagement. Und daher bin ich froh, dass ich ihn dazu bewegen konnte, hier zu uns zu stoßen.
Du hast das Handy gerade angesprochen. Wie war das, wenn du damals Tore geschossen hast? Kannst du dich noch daran erinnern, wie viele Anrufe du bekommen hast? Sind das damals mehr gewesen als jetzt die Problemfälle und die Anrufe, die du von Peter Knebel und Rufen Schröder bekommst?
Oh Gott. Ja, also es ist sehr schwierig. Klar, wenn du Fußball spielst und ein Tor schießt, und da rufen schon ein paar Leute an, schreiben dir was. Aber man muss sagen, die Anrufe, die jetzt nachher ankommen, sind schon sehr, sehr früh. Also ich glaube, die Leute machen sich gar keine Sorgen. Und du wirst einfach mitten in der Nacht angerufen. Jetzt vor dem Abfahrt wurde ich um 3:30 angerufen vom Mannschaftsarzt, weil er unbedingt die Corona-Tests machen muss und wir müssen schnell ein paar Listen machen. Und das ist halt so Sachen, die aber trotzdem wichtig sind, weil du musst täglich erreichbar sein für die Sachen, weil wir einfach das Ziel haben, unbedingt gut in der Saison zu starten. Und daher muss man schon vielleicht weniger schlafen und hoffen, dass wir dann erfolgreich sein können.
3:30 morgens. Gab mal Zeiten, da kam ich zu dem Zeitpunkt aus dem Club raus.
Aber, ich kenne das auch.
Bei den ganzen Themen, die jetzt in deinem Kopf kreisen, findest du da überhaupt Zeit zum Abspannen, zum Entspannen?
Also, ja klar, ich meine, ich habe jetzt zum Glück ein bisschen Urlaub gemacht, aber das war auch kein Urlaub, weil du da ständig angerufen wurdest und abschalten war nie. Aber trotzdem war es so, dass ich schon mal in Indiana war und habe meine Familie mal sehen können oder meine Tanten oder Cousinen. Aber es ist abschalten, es ist nicht, weil du einfach nonstop angerufen wirst. Es sind Themen, die du da angehen musst. Klar, man muss sich ja neu ausstellen. Es gibt neue Spieler, die gekommen sind. Und man muss sehr viele Sachen organisieren. Daher erhoffe ich mir, dass wenn die Saison startet, dass man auch ein bisschen runterkommt, weil dann die Ablauf dann anders aussieht. Und dann hofft man, dass ich dann mal leicht ein bisschen zurücknehmen kann. Aber wie gesagt, es macht Spaß. Ich bin heiß. Und daher schätze ich im Moment das auch nicht, ehrlich gesagt.
Kannst du überhaupt gut abschalten? Kannst du einen Cut ziehen oder ist das vielleicht bei dir auch manchmal so der Prellbock nach außen und wenn du dann die Tür zumachst, kommen die Gedanken dann doch wieder hoch?
Das ist eine harte Frage. Abschalten. Komm, ich kann nicht abschalten. Na klar, wenn ich zu Hause bin und meine Kinder wissen das auch, dann setze ich mich auf dem Wohnzimmer, dann mache ich mal Fernseher und dann lasse mich auch ein bisschen in Ruhe. Da ist so eine Zeit, wo ich einfach zu mir komme. Aber so ganz abschalten, war du halt immer irgendwie erreichbar sein muss, das Handy klingelt immer und da muss immer dran sein und deswegen ist es auch sehr, sehr schwierig abzuschalten. Und obwohl ich jetzt in Ghana war, habe ich mir gedacht, ich könnte da auch abschalten, aber wenn du 3 Jahre nicht mehr in Ghana warst und die Leute sich auf dich freuen, dann kannst du auch nicht so abschalten. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, ganz abzuschalten.
Also jetzt weiß ich, dass du gerne morgens ausschläfst, ne? Einer, der diese Situation auch ganz gut kennt, ist Rufen Schröder, unser neuer Sportdirektor. Neu für dich ist Rufen ja überhaupt nicht, ne? Ihr kennt euch ja seit vielen, vielen Jahren. Und deshalb hat es sich Rufen ja überhaupt nicht nehmen lassen, dir mal eine kleine Botschaft zu schicken. Ich glaube, da kannst du mal sehr gespannt drauf sein.
Ich bin mal gespannt.
Also grüß dich, der Rufen. Ja, ich habe gehört, du bist im Podcast. Und da soll es meine Aufgabe sein, dir mal eine Frage zu stellen. So, was könnte das denn sein? Weißt du noch die Saison 2012-13 bei der Spielverein Greuther Fürth? Du als absoluter Führungsspieler, Nationalspieler, Stürmer, unser Prellbock vorne und ich als kleiner Koordinator, dann später sportlicher Leiter bei der Spielvereinigung und unsere gemeinsame Zeit. Du sag mal, Asa, bist du eigentlich ein Morgenmuffel? Der ein oder andere Spieler, du, wenn du morgens die Kabine betreten hast, ich glaube, der hatte echt teilweise sogar Angst vor dir. Erzähl mal, wie das war. Also, Asa, bis dann.
Ja, wie war's?
Ich stehe auch sehr, sehr früh auf. wirklich. Ich stehe sehr früh auf, ich schlafe auch nicht lang. Aber ich brauche lange, um halt richtig so in den Tag reinzukommen. Und wenn du dann als Spieler dann, ich weiß, was er meint, ich kam öfter mal in der Kabine. Und die Leute, die mich kennen, weiß, Asa, der lacht sehr, sehr viel. Aber wenn du mich morgen siehst und ich komme, dann kommen die jungen Spieler, sitzen dahin und guten Morgen, setz mich dahin, dann trauen sich gar nicht, keiner, mich anzusprechen, bis dann wieder irgendwann wach werde. Und das ist halt die Zeit. Es ist so, dass ich einfach morgens ein bisschen meine Zeit brauche, um zu mir zu kommen. Und, aber das stimmt. Einen leichten Morgenmuffel bin ich schon, obwohl ich aber sehr, sehr früh aufstehe. Also ich stehe sehr früh auf, aber trotzdem. Ich habe noch nie den Rhythmus gefunden, was mich irgendwie wach machen kann. Ich bin auch kein Kaffeetrinker, ab und zu mal Tee. Aber wie gesagt, es stimmt, ich brauche lange, um rauszukommen.
Wie haben denn die jugendlichen Spieler oder die jungen Profis im Prinzip auf dich reagiert? Ich weiß, was Ruven Schröder meint. Ne? Ich habe dich heute Morgen sogar schon gesehen, wie du dann so, okay, jetzt dann bitte nicht ansprechen.
Ja, die haben nicht gesagt. Was sollen die sagen? Ich kam rein, ehrlicherweise habe ich guten Morgen gesagt. Ich habe mich auf meinen Platz gesetzt und habe nicht gesagt, bis ich dann irgendwann so zu mir gefunden habe, so, und wie geht's dir? Also keiner hat mich angesprochen, bis ich gesprochen habe. Und daher, ja, aber wie gesagt, trotzdem denke ich mal schon, dass ich schon angenehm war in der Kabine.
Du arbeitest sehr, sehr eng mit Ruven Schröder zusammen. Wie könnt ihr voneinander profitieren? Was macht euch als Team so stark? Ist es die Vergangenheit? Seid ihr gleiche Charaktere? Wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube, Ruven ist ein Typ, und das hilft mir sehr, sehr viel, glaube ich, dass man uns vorher kannten, dass wir uns auch mal auch schätzen. Und Ruven hat, glaube ich, sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, was er die letzten Jahren er dann in Mainz, auch in Rotter Fürth, dann auch in Bremen geleistet hat, ist ja überragend. Und glaube ich, kann sehr viel von ihm lernen. Glaube ich, kann aber auch mit meiner Art und Weise, wie ich Schalke kenne, wie ich Schalke lebe, ihn noch ein bisschen abgeben. Und das ist halt diese Mischung, was wir beide haben, dass wir die offene Kommunikation haben, über vielen Sachen reden und hoffen mal, dass das so weitergeht.
Anfang März, also hast du einen Anruf gekriegt von Peter Knäbel, ob du dir vorstellen könntest, Koordinator der Lizenzspielerabteilung zu werden. Wir alle wissen, wie die Tabelle Anfang März aussah. Wir wissen, wie sie am Saisonende aussah. Und ich sag mal so, wir alle haben schon bessere sportliche Situationen erlebt. Aber trotzdem hast du sofort zugesagt. Viele hätten vielleicht überlegt oder hätten gesagt, mache ich nicht. Die Aufgabe ist nichts für mich oder vielleicht mache ich mir meinen Namen kaputt. Du hast sofort gesagt, ich bin dabei. Oder brauchtest du Bedenkzeit?
Nee, gar nicht. Ich glaube, man muss wissen, wer anruft. Und es ging um mein Schalke 04. Und glaube, wenn man Asamoah nennt, dann bezieht man Asamoah mit Schalke 04. Ich habe dem Verein sehr viel zu verdanken. Und glaube, wenn man in einer Krise steckt und man wird gefragt, da braucht man gar nicht überlegen. Deswegen, als der Anruf kam abends, glaube ich, das war nach dem Stuttgart-Spiel, war für mich klar, ich mache das. Um nicht zu wissen, mit wem ich zusammenarbeite, wer auch als neuer Trainer kommt, wer alles dazukommt, wusste ich gar nicht, sondern für mich war einfach alles zu investieren, um halt das Ziel zu erreichen, dass wir vielleicht schaffen können, nicht abzusteigen. Und glaube ich, ich habe nicht mit meiner Frau gesprochen, sondern ich habe einfach für mich entschieden, ich mache es. Und für mich war meine Liebe Schalke 04 und deswegen wollte ich einfach da sein, wenn ich gebraucht werde.
Ich glaube, Peter wusste auch, was er mit dir bekommt. Ihr habt erfolgreich in einer Knappenschmiede zusammengearbeitet. Dort warst du ja U23-Manager. Peter war Direktor der Knappenschmiede. Und wir haben bei Peter mal nachgefragt, wie er dich charakterisieren würde, was er von dir hält. Und ich kann dir eins sagen, der hat eine richtig hohe Meinung von dir. Das wird er dir wahrscheinlich schon häufiger gesagt haben, aber jetzt sagt er es hier auch nochmal.
Oder vielleicht auch nicht.
Ja. Oder vielleicht auch nicht.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Lass dich überraschen.
Ich hoffe, er hält dich mal kurz. Hoffe ich mal.
Die Hoffnung. Ich glaube, die Hoffnung. Naja, wir hören einfach rein.
Hallo Asa, ich habe gehört, du bist heute im Schalke-Podcast und ich bin gebeten worden, dich und unsere Zusammenarbeit näher zu charakterisieren, was ich natürlich gerne mache. Und ja, da sind natürlich einige Meilensteine in meiner Erinnerung. Zum einen die erste Sitzung bei Christian Heidel im Büro mit Schobi und mit dir, wo wir erstmal gucken mussten, wie kriegen wir Schober und Asamoah denn als interessante zukünftige Führungskräfte denn aneinander vorbei. Wer ist der Chef von wem und ob überhaupt? Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Auftakt, die Frage sehr, sehr offen, transparent und auch im Beisein aller zu klären. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass wir einen guten Start miteinander hatten. Ich als Direktor Knappenschmiede und Entwicklung und du eben als Manager der U23. Und natürlich die Zeit, die bitter schmeckende Zeit des Abstiegs bis hin zu Bielefeld und der Nacht nach dem Bielefeld-Spiel. Und ich glaube, aufgrund von diesen Momenten kann man klar machen, wie man jemanden einschätzt, wie man jemanden menschlich einschätzt, weil es sowohl sehr, sehr freudige Ereignisse waren, wie auch schwere Momente. Und von dem her würde ich sagen, Gerald Asamoah ist ein leidenschaftlicher Schalker, ein sehr verlässlicher Mensch, auf den ich nicht mehr verzichten möchte, dessen die Begegnung, die ich sehr geschätzt habe mit ihm. Und natürlich auch eine potenzielle Führungskraft, die jetzt eine wichtige Funktion übernimmt in der Kabine mit dem unglaublich guten Gespür für die Mannschaft, für die Schwingungen, und der die Schalker Werte dort auch übersetzt und ein wichtiges Bindeglied im Verhältnis zum Trainerteam und insbesondere zum Cheftrainer selber ist. Natürlich auch jetzt in Verbindung mit Rufen Schröder, dem Sportdirektor, der ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteilchen ist und der dann auch, glaube ich, die Kompetenz und die Erfahrung hat, die er auch nochmal die Dinge aufzuzeigen, die es noch zu lernen und zu entwickeln gibt. Aber ich denke, das wird eine sehr ausgewogene Partnerschaft werden. Das wird ein sehr gutes Miteinander werden. Denn das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig für unsere Spieler, dass sie merken, dass die Führungskräfte geschlossen miteinander zusammenarbeiten und dass es da keine Lücken gibt, in die sie reingehen können. Insofern freue ich mich, dass du diesen Posten jetzt dann bekleiden wirst. Ich weiß, du gehst mit dem dir eigenen Ehrgeiz und mit den Ambitionen an. Ich hoffe, dass du immer wieder auch die Muße findest, zurückzugucken, zu evaluieren und ab und an auch den Fuß vom Gaspedal nehmen kannst. Denn zu viel Druck ist eben auch nicht gut. Das hast du, glaube ich, aus dem ersten Jahr als U23-Manager mitnehmen können. Ja, ich habe zum Abschluss eine wichtige Frage, die uns zwei auch verbindet. Und zwar, was ist eigentlich ein Jour fix und wie wichtig ist der im Laufe deiner beruflichen Entwicklung geworden? Alles Gute, Peter.
Ja, du hast gesagt, ob Peter sich kurz fasst. Es war ein bisschen länger. Fangen wir mal von hinten an. Was hat's denn mit der Frage zum Jour fix auf sich?
Ich muss sagen, Peter hat ja super erzählt und ich habe Peter wirklich kennengelernt, als er zu uns nach Schalke kam. Und Peter ist ja sehr strukturiert und der hat wirklich in der Knappenschmiede sehr viele Sachen umgesetzt, geändert und irgendwann mal stand der Punkt Jour fix an. Und wir in der Knappenschmiede, was ist denn Jour fix, was will der von uns? Und am Ende muss man sagen, dass ich ein Fan von Jour fix bin, das mag ich ja selber auch jetzt in meinem Team. Es ist halt, Jour fix ja, ist das Wort halt Team-Meeting, sagen wir so. Und nur das Wort war eher komisch, man hätte es einfach halten können, aber okay, Jour fix. Und das habe ich wirklich umgesetzt und habe dann auch das auch bei mir in den U23 umgesetzt, wo man halt ein paar Themenprotokolle und halt Agenda halt, das sind Sachen, die ich dann halt wirklich durchspielte, alles gelernt habe, was bei uns auch in der Knappenschmiede wirklich aktiv war, dass wir uns einmal in der Woche zusammengesetzt haben mit den ganzen Leiter, um ein paar Themen anzugehen. Und das sind Sachen, die ich dann auch jetzt bei uns in der Profi-Leistungszentrum reingebracht habe, dass man einfach gewisse Sachen ansprechen muss und besprechen muss. Und das hilft mir sehr, sehr viel. Und da sage ich, da bin ich dankbar, dass Peter mir Jour fix beigebracht hat.
Wenn ich jetzt mitgeschrieben hätte, was Peter alles erzählt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich ein Zwischenzeugnis für dich schreiben können. Das wäre eine Eins mit Sternchen, oder? Tut's gut, sowas zu hören?
Ja, ich meine, glaube, ich habe mit Peter sehr viel erlebt. Peter ist jemand geworden, wo ich sage, ich könnte ihn jederzeit anrufen und er war für mich da und es gab mit Peter, glaube ich, unsere Begegnung, wie er schon erzählt hat, war bei Christian Heide. Dann habe ich dann den Abstieg mit, oder nicht Aufstieg aus der Oberliga hoch, da kam Peter dazu und es war halt alles nicht einfach. Und glaube, der hat mir dann halt gewissen Input gegeben, wie man halt in sich in der Situation war. Ja, wie er vorhin gesagt hat, ich bin halt so ein Typ, der will Gas geben und ich muss irgendwann mal schaffen, mich dann auch mal rauszunehmen. Und das hat Peter mir sehr viel geholfen. Ich habe Peter ist ja jemand, der auch wirklich sehr gut aufgebaut ist. Und der, das sind Sachen, die man von ihm mitnimmt und von ihm abguckt. Und wir verstehen uns sehr, sehr gut und bin auch wirklich auch glücklich, dass Peter hier auf Schalke ist, weil man merkt schon, dass das, was er tut, schon was ist, was wir auf Schalke brauchen können.
Du sagst es gerade, im ersten Jahr habt ihr den Aufstieg nicht geschafft mit der U23, aber im Jahr danach kann ich mich noch dran erinnern, da gab es Montagabend den Meistersekt, ne? Da habt ihr das ganz, ganz früh geschafft, ne?
Ja, ja, sehr früh, aber trotzdem war es auch bitter, weil du dann halt das erste Jahr sehr viel investiert hast. Dir war halt wichtig, unbedingt nach dem Abstieg aufzusteigen und dann hast du es nicht geschafft und dann fühlte ich mich halt als Verlierer, klar, wenn du den Mannschaft zusammenstellst, und das hat mir so sehr, sehr wehgetan, um halt mit den Gesprächen mit Peter habe ich irgendwann auch verstanden, wie ich solche Sachen angehen muss. Und ich war halt sehr, 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 sehr Fußballer noch, zu wissen, ach, Oberliga muss man doch schaffen. Und irgendwann zu verstehen, die Menschen, der gegenüber sitzt, ist ja, du kannst dir sagen, okay, weil du also mal bist, schaffst du das, aber der andere ist ja eben anders. Und das muss man an dieser menschlichen Ebene zu verstehen. Und da hat er mir sehr viel geholfen, um halt die Sachen anders zu sehen. Und dann, das, wie du sagst, das zweite Jahr haben wir dann halt endlich durch gewissen Input von denen habe ich dann geschafft, den Kader so zusammenzustellen, dass wir dann halt den Aufstieg geschafft haben.
Mittlerweile trägst du einen anderen Titel. Du bist nicht mehr Koordinator, sondern Leiter der Lizenz. Was ist denn da ein konkretes Aufgabengebiet?
Ja, es ist breitflächig. Also es ist ja so, dass du halt der Leiter der Lizenzabteilung heißt, du bist, musst dafür sorgen, dass halt was in deine Umgebung, in den Fußball-Profibereich geht, muss das halt organisatorisch, muss alles geklärt werden. Ich bin der Bindeglied Trainer, Mannschaft zu den ganzen Physios, dann hast du die Bindung zu Hufenschröder, dann hast du Bindung zu Peter Knebel, also alles kommt auf deinen Tisch und dann kannst du ein bisschen selektieren. Du hast zum Glück auch noch einen Teammanager, der dir noch dabei unterstützt. Also es ist sehr viel, du hast meistens aber deinen Ansprechpartner, mit dem du sehr, sehr viel zu tun hast, ist der Trainer. Mit Trainer rede ich sehr, sehr viel. Jetzt, dadurch, dass Rufen da ist, sind wir halt Dreier gespannt, wo wir ja sehr, sehr viel lange zusammensitzen. Und das Wichtige ist ja auch in so einem Gebäude ist halt Kommunikation. Also, wenn du keine Kommunikation hast und jeder tut sein Ding, dann entsteht dann Probleme in der Mannschaft. Und das hat man gemerkt, dass wir drei eng sprechen. Und klar, nehmen wir dann Peter auch mit, weil Peter auch der Kopf da ist. Und wir wissen, welche Informationen Peter unbedingt wissen muss. Und Sachen, die wir für uns behalten müssen. Und das ist halt bisher sehr gut gelaufen. Und ich versuche halt mit meiner Art und Weise, mit meinem Teammanager, dass wir Sachen ändern. Wir haben beispielsweise, es hört sich halt ein bisschen einfach an, aber wir haben Sachen verändert, beispielsweise Parkplätze. Das sind halt so Sachen, wo man sagt, okay, was ist letztes Jahr nicht gut gelaufen? Es war, Hierarchie war nicht mehr so in der Mannschaft drin. Wir wollten einfach anderen Typen haben und deswegen musst du irgendwas anderes, was änderst du? Und dann haben wir gesagt, okay, gut, es geht nach Hierarchie. Jeder Spieler kriegt einen Parkplatznummer. Und da musst du drauf parken. Früher war so, jeder kam, hat einfach geparkt, wo er wollte. Ist so ein Zeichen zu wissen, okay, da sind die ältere Spieler und die jungen Spieler kommen danach. Wenn du älter wirst, kommst du irgendwann nach vorne. Und das sind Sachen, die wir geändert haben. Beispielsweise in der Kabine zum Beispiel die Plätze. Es ist ja so, die Spieler kamen und auf einmal waren die Plätze anders. Wir wollen erfahrene Spieler mit jungen Spielern zusammen, dass einfach mal endlich mal der Dialog stattfindet. Es muss nicht so sein, dass sie nur die jungen Spieler zusammenhängen, sondern wir wollen einfach, dass die Jungs miteinander reden. Das sind so Sachen, die wir dann auch sehr gut umgesetzt haben in der Kabine.
Ein Profi kriegt alles abgenommen. Dem wird jeder Wunsch von den Lippen gelesen. Der ruft beim Leiter der Lizenz an, beim Teamkoordinator, beim Teammanager, je nachdem, und sagt, ey, ich habe ein Problem, wie können wir das machen? Wie hast du diesen Wechsel geschafft? Ich sag mal, klar, als Profi Verantwortung zu übernehmen einerseits, aber jetzt diesen ganzen theoretischen Kram, diesen ganzen Berg an Aufgaben für dich neu zu strukturieren. Du musst ja im Prinzip dein komplettes Arbeiten komplett geändert haben.
Robert, was mir sehr geholfen hat, war halt diese Tätigkeit bei der U23. Das hat mir sehr viel geholfen, wirklich anders mit der Sache umzugehen. Wie baue ich die Sachen auf? Klar hast du sag ich mal, ein Studio, was ich damals beim CAS, damals diesen Sandgang gemacht habe, das hat mir sehr viel geholfen, beziehungsweise auch Menschlichkeit, auch Wissen, wie geht man mit Menschen um. Klar, als Spieler machst du dir gar keinen Gedanken, sondern du kommst in der Kabine, ziehst um und gehst auf den Platz und fährst wieder nach Hause. Aber jetzt geht es ja darum, dass du halt immer einen Plan hast. Deswegen ist es wichtig, dass jeden Morgen setze ich mich mit meinem Teammanager dahin, bespreche, was sind die Themen. Dann gehst du zum Trainer, bespreche ein paar Sachen. Das sind so Sachen, die du dann auf, dadurch, dass ich die U23 gemacht habe, sehr viel mitgenommen habe. Und einfach war es nicht, aber es war so learn by doing. Ich bin einfach reingesprungen und habe dann versucht, mein Ding so aufzubauen. Und je mehr wirst du dann besser. Du lernst sehr viel dazu und muss sagen, auch Peter, wie ich vorhin gesagt habe, hat man sehr viel strukturelle Sachen reingebracht bei uns und ich glaube, ich das mal mitgenommen hat und das hilft mir sehr, sehr viel, dann auch so das umzusetzen bei der bei dem Profileistungszentrum.
Bist du denn Good Cop oder Bad Cop?
Ist schwierig. Ich kann beides, glaube ich. Ich kann beides. Viele Fans denken, okay, der Asakafler kann nicht vielleicht böse sein, aber es ist ja so, man muss ja wissen, wie geht man mit Menschen um, wann braucht ein Spieler eine Umarmung und wann braucht ein Spieler einen auf den Deckel beispielsweise. Und das hat mir den Fußball, dass ich selbst in der Kabine war und selbst auch nicht der einfachste Spieler war, auch mal Späße in der Kabine gemacht habe, zu wissen, okay, ey, wer sind die schwarze Schafe hier drin und wer sind die? Und da fällt halt schon aus und dann merke ich schon, da kann ich auch mal ein bisschen Bad Cop sein, aber auch mal auf uns mal die Jungs in meinen Arm nehmen.
Wann ist denn die beste Zeit, um dich anzusprechen, wenn man was von dir möchte? Beim Frühstück ja wahrscheinlich nicht, das haben wir ja schon rausgehört. Aber eher so...
Abends, wenn alles vorbei ist, der Umtrunk. Da kann man auf mich zukommen. Und man kann mich immer ansprechen, klar. Aber lieber morgens nicht, wenn ich am Frühstück bin.
Aber sonst, mit den Konsequenzen rechnen.
Ja, dann kann alles passieren. Nein, aber wie gesagt, man kann mich immer ansprechen. Die Spieler wissen ja auch, dass sie mich jederzeit anrufen. Klar habe ich den neuen Teammanager, wo die Spieler sich auch bei ihm melden. Aber der stimmt das alles mit mir ab. Aber klar, kann man mich immer ansprechen.
Ja, wir haben dich auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt angesprochen. Sonst würden wir hier nicht zu dritt zusammen sitzen.
Ne? Ich wurde gezwungen. Nein, Spaß.
Wir sitzen jetzt hier in Mittersill. Heute hat es ein bisschen geregnet, aber am Trainingsplatz, man schaut auf die Berge, malerische Umgebung. Also man könnte eigentlich hier einen Fotokalender machen, Postkarten, also eigentlich alles wunderschön in der Ferienregion, Nationalpark Hohe Tauern. Aber nimmt man das als Spieler wahr, wenn man auf dem Trainingsplatz ist? Oder ist ein Platz und ist es eigentlich egal?
Kein Spaß. Schön, dass du diese Frage stellst. Ich saß heute mit Amin Harit auf dem Rad und wir sind gefahren. Und er so, ja... Mann, was machen wir hier und so? Ist so, Amin, ist das nicht schön? Ja, aber Asa, warst du auch schon mal hier und so? Ja, früher war ich auch mal in Österreich und findest du das schön? Ich so, Amin, mir ist das früher gar nicht aufgefallen, weil ich war so müde. Ich habe trainiert, war ich im Hotel geschlafen, wieder trainieren. Also es ist ja so, wenn du als Spieler bist, ich glaube, du nimmst gar nicht wahr, was um dich herum passiert, sondern du trainierst, du bist müde, gehst einfach Mittagessen, gehst schlafen. Du bist einfach froh, wenn diese Trainingslager vorbei ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Spieler das gar nicht wahrnehmen. Es gibt gewisse Spieler, die sich dafür interessieren, aber es gibt diesen Typen von Spielern, die sagen, was mache ich hier, ich bin eigentlich hier weg. Und ich glaube, ich war auch so ein Typ, ich muss jetzt nicht unbedingt die Berge angucken, sondern ich war eher der Typ, der dann schnell ins Bett wollte, weil ich einfach zu müde war. Und aber jetzt habe ich eine Chance, das mal anzugucken. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
Also du warst der Typ Trainingsplatz, Massagebank, Bett.
Das war's.
Zwischendurch mal Essensraum.
Das ist, also ich glaube, anders geht's nicht. Wenn du in der Vorbereitung des Gas, ich habe ja auch gewissen Trainer gehabt, die dann auch wirklich Gas gegeben haben. Und Dimi macht das auch sehr, sehr gut. Die Jungs schwitzen ja. Und da war klar, wenn du versuchst halt immer diese gewissen Minuten, was du hast, dich auszuwählen, dann legst du es im Bett und da gehst du jetzt nicht irgendwo in den Bergen spazieren. Und daher war ich der Typ, der eher lieber dann auf Massage mal gegessen hat und dann noch geschlafen hat.
In deinen ungefähr 50 Trainingslagern wird es ja irgendwann mal einen freien Tag gegeben haben. Was ist so deine schönste Trainingslagererinnerung, jetzt mal abgesehen von sportlichen Dingen?
Boah, das ist eine schwere Frage. Mein Schönste.
Gab es ein cooles Team-Event? Gab es eine schöne Teambuilding-Maßnahme? Gab es ein cooles Erlebnis, weiß ich nicht, mit deinem Kumpel Fabi Ernst?
Ja, ich meine, Erlebnisse, im Trainingslager gibt es immer schöne Erlebnisse. Ich meine, wir hatten schöne Erlebnisse, wo wir in der Türkei mal waren. Auch schöne Erlebnisse, wo wir in Steiermark, aber hier in Österreich auch mal war, wo wir dann auch meistens mit Fahrrädern dann rübergefahren sind. Das waren Momente, wo wir halt viel Familienväter, die nur auf Scheiße am machen war auf dem Weg zum Trainingsplatz. Also es ist schöne Erlebnisse, aber ich glaube, eins, was ich nicht vergessen werde, ist halt ein Herzlager mit Fliss Magath, das Trainingslager. Das war
dein schönstes Erlebnis.
Boah, ja. Das war eine. Also ich habe viele Trainer erlebt und es war auch schöne Momente, aber das mit Felix war schon brutal. Also das, was wir da erlebt haben, Spieler, die am Kotzen waren. Aber wie gesagt, wir haben es überstanden. Ich darf heute hier sitzen und darf darüber reden. Also es war hart, aber man war sehr froh, dass man überstanden hat. Und deswegen bleibt das in Erinnerung. Klar habe ich schöne Sachen. Und das war so ein Trainingslager, wo ich sage, boah, also Glückwunsch, du hast es geschafft.
Er stand ja beim Eingang auch herzlich willkommen im Romantikhotel Aselager Mühle. Ne? Aber in Herzlake Trainingslager waren wir auch zusammen. Asa, ich muss sagen, da hat der Wecker sehr, sehr früh geklingelt. Und als ihr morgens die ersten Runden gelaufen habt, da habe ich gedacht, so, ja, würdest du vielleicht auch noch packen. Und dann wurde das immer mehr und ich glaube, Felix hat die Steine aufgesammelt und dann immer einen Stein fallen lassen. Und wenn die Hand leer war, dann...
Also ich muss sagen, glaube, wenn man die Jungs jetzt erzählt, und Danny Latzer zum Glück kennt das ja, der war ja auch immer dabei, der weiß, was wir durchgemacht haben, aber wenn ich jetzt die anderen Jungs erzählen würde, was wir da gemacht haben, die würden es gar nicht glauben.
Genau,
die würden sagen, was du hier übertreibst, aber es war wirklich so und ich sag, man hat auch irgendwann auch gemerkt, was der Körper in der Lage ist zu tun. Also wir dachten, wir schaffen es nicht mehr, aber dann, es ging doch noch. Und daher sage ich, wir müssen wissen, diesen Körper, was wir tragen, der ist stark, der kann noch mehr, Männer.
Wobei, wir wollen es ja nicht runterspielen, nicht, dass sich das so anhört, dass wir hier nichts machen, denn heute Morgen die Einheit 2:10.
Ich meine, das war ja Anspielung auf deinen Bauch.
Ja. Ja, aber da reichen 2 Wochen Trainingslager nicht, Asa.
Ja, alles gut.
Und dann könnte ich abends auch nicht mehr mit dir in die Besprechungsrunde, weil da stehen immer Erdnüsse auf dem Tisch.
Kann ich ja nicht essen.
Aber heute Morgen 2:10 trainiert, heute Nachmittag nochmal. Also ich glaube, es ist ähnlich hart, man macht genauso viel, aber wenn irgendwo mal ein Ball liegt, dann weiß jeder Fußball irgendwie, es hat mit Fußball zu tun.
So,
ne?
Ist das ja.
Also Bälle gab es bei Felix Magath ja auch, aber
ohne Bälle, viel
ohne Bälle. Die kamen aus der Apotheke, es waren Medizinbälle.
Medizinbälle, ne? Ja. Also ich muss sagen, dass wir wirklich hart arbeiten. Ich muss auch heute wirklich, habe ich den Jungs gelobt, weil es wirklich sehr intensiv war. Wir haben heute Morgen lang fast 2,5 Stunden trainiert, dann heute Nachmittag wieder 2 Stunden. Das war schon intensiv. Aber wir wissen aber auch, warum, wieso wir das tun, weil wir wissen, was auf Mammutaufgabe auf uns zukommt. 2. Liga, wir wissen, du musst fit sein, um halt auch irgendwann mal deine Qualität abzuspielen. Und daher hoffe ich, dass die Jungs das verstehen und dass wir am Ende dann auch vielleicht uns in den Arm legen können, dass wir gut gearbeitet haben.
Für die nächste Frage haben wir uns eine prominente Unterstützung geholt. Dein ehemaliger U23-Spieler und jetziger Profispieler Timo Becker hat eine Frage an dich.
Ich hoffe, der sagt den richtigen Satz sonst.
Hi Asa, ich habe gehört, du hast heute den Podcast. Da du da drin ja so professionell bist, wie ich dich kenne und kennengelernt habe, sage ich mal so, wollte ich dich fragen, was dir der Verein eigentlich bedeutet. Weil mir bedeutet der ja viel. Ich glaube, das weiß auch die Mehrheit. Aber was bedeutet dir der Verein eigentlich?
Ja, ich meine, habe ich ja vorhin ein bisschen leicht angedeutet. Als ich damals nach Schalke gewechselt bin, habe ich nie gedacht, dass ich noch heute hier sitzen würde. Es war so, nach meinem ersten Jahr wollte ich schon wieder weg, weil Empeza geholt wurde und ich dann nicht viel gespielt habe, auf der Bank saß, war zum Manager gegangen. Der Manager ist hier weg. Nee, du bleibst hier. Also ich glaube, diesen Verein hat mich so gemacht, was ich bin. Schalke ist so, ja, was soll ich über Liebe reden, aber Schalke hat mir so viel gegeben und ich habe letztens auch so gedacht, ey, wenn man sagen würde, man könnte sich in einen Verein verlieben, dann habe ich das getan, weil ich bin wirklich, der Verein gibt mir sehr viel und glaube, ich kann nicht einmal davon träumen, nicht mal auf ein Gelände zu kommen, weil es ist ja so wie eine Heimat geworden. Ich komme aus Hannover, aber bin jetzt lebt im Ruhrgebiet und ich, also deswegen, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber es ist halt irgendwie ein Verein, wo ich sage, das ist halt mein Verein, ich gehöre dazu und ich bin auch aber auch so akzeptiert worden vom ersten Tag an und deswegen kann ich nur sagen, dass der Verein mir sehr viel gegeben hat und ich mich einfach in diesen geilen Verein verliebt habe.
Ist dein Zuhause?
Das ist ja, ich wollte ja ein Wort finden, aber danke, dass du es einfach kurz gemacht hast. Das ist einfach mein Zuhause. Dankeschön.
Warum damals Schalke? Rudi Assauer hat dich begeistert oder wie ist das abgelaufen?
Ja, also ich muss sagen, ein Treffen mit Manager, sagst du mal noch Manager, war einmalig. Ich war ein junger Hannover, ich war zu der Zeit noch 19 und wir haben uns mal getroffen. Und da kam der Herr Assauer rein und mir eine Zigarre und der hat ganz an im Hotelzimmer Zigarre geraucht. Ich so, oh Gott. Und dann Miss Stevens und haben sie so vorgestellt und er war mir von Anfang an sympathisch, weil ich hatte zu der Zeit mein Herzprobleme und ich habe viele Vereine getroffen, die mich haben wollten, aber du hast nie so das Gefühl bei den Vereinen gehabt, oh ja, mit deinem Herz müssen wir gucken. Bei Assauer habe ich direkt von ersten Tagen gemerkt, also mir ist egal, was du am Herz hast, ich will dich haben. Und das gibt dir einfach so ein Gefühl. Da ist jemand, der wie gesagt, du benutzt, der scheißt da drauf, was du am Herzen hast. Der Jünger, ich will dich haben und wir werden da durchgehen. Und das hat mich von erster bewegt und ab dahin war für mich klar, ich will diesen Verein kennenlernen. Und da war ich dann auf Gelände, hab den Verein angeguckt und für mich war klar, dass ich dann hier unterschreibe, obwohl sehr viele Vereine dabei waren. Aber ich habe für mich war diesen Weg, wie Astor angegangen ist, hat mich einfach bewegt. Und deswegen habe ich für Schalke 04 unterschrieben. Und das war bis jetzt eine der besten Entscheidungen, die ich hier getroffen habe.
Welche Vereine waren das?
Es waren beispielsweise HSV, war ja wirklich dick im Geschäft, wo ich einfach nicht so weit von zu Hause wegfahren wollte. Ich lebte in Hannover. In Hamburg war ich eine Stunde 20, wo ich war eher so... Ja, der Familienkind war nur bei, ich habe nur bei meinen Eltern gelebt und deswegen wollte ich nicht ausziehen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann, wenn ich bei Hamburg bin, kann ich mir so einen kleinen Apartment nehmen und dann halt immer ab und zu mal dann da schlafen. Und dann wollte ich in Hannover leben, war HSV dabei, da war Lautern, war dann damals, wo die dann noch Meister geworden sind, Eintracht Frankfurt, ich werde es noch nie vergessen. Als ich dann in Gelsenkirchen war, auf dem Weg nach Hause, kam ein Anruf an meinem Berater, er sagt, wir saßen im Auto, Jörg Berger war dran. Und ich war, muss man sagen, ich war in jungen Jahren riesen Eintracht Frankfurt-Fan, weil ich Antonio Yeboah geliebt habe.
Und ja, war ja auch eine geile Truppe, ne?
Ich habe den geliebt und deswegen war ich Frankfurt-Fan. Mein Papa war eher Bayern-Richtung und ich war Frankfurt. Damals war Bayern, Frankfurt, wo die sich gebettet haben. Und dann rief dann Jörg Berger an. Und dann sagte er zu meinem Berater, Herr Mille, dein Spieler, da sag mal, den will ich haben. Da meinte mein Berater so, ja, der sitzt hier im Auto. Ja, Junge, hin und her, da haben wir gequatscht und so. Und muss sagen, es war halt ein Traum, dein Lieblingsverein. Frankfurt will dich haben. Und jetzt nochmal, warum HSV? Antonio Yeboah hat zu der Zeit auch bei HSV gespielt. Und der war bei mir zu Hause. Das war mein Vorbild. Er war bei mir zu Hause. Er wollte mich unbedingt hinbekommen, dass ich zu HSV komme. Er hat mich dann zu sich nach Hause eingeladen. Also ich war so hinhergerissen und auf einmal rieten dann noch Eintracht Frankfurt an mit Jörg Berger. Also, oh Gott, was mache ich denn? Und für mich dann, und das Problem war, es kam mir vor Augen Assauer. Ich habe gesagt, nee, ich kann diesem Mann das nicht antun. Ich habe gesagt, ich mache das und dann gehe ich dahin, weil er mich einfach mit seiner Art und Weise imponiert hat. Und deswegen habe ich gesagt, ist egal, was Antonio Yeboah macht, ist egal, was Jörg Berger macht, ich will nach Schalke. Und deswegen habe ich bei Schalke unterschrieben.
Und du hast das gemacht, wofür Assi gestanden ist. Ein Mann, ein Wort. Ne?
So ist das. Und das habe ich dann auch die Jahre danach gemerkt, dass das die richtige Entscheidung war.
Hast du denn auch mit deinem Kumpel Otto Addo damals in Hannover, habt ihr ja zusammengespielt. Der hat sich dann ja für eine andere Farbkombination entschieden. Habt ihr da auch mal drüber gesprochen? Ich gehe dahin.
Nee, jetzt eine lustige Geschichte. Otto, wir hatten beide den gleichen Berater. Und Otto war ja auch, Schalke war auch an Otto interessiert, aber Otto hat sich anders entschieden. Und was ist passiert? Wir sind dann an den Tag losgefahren. Otto saß im Auto, wir beide und mein Berater. Sind dann nach Dortmund gefahren, kein Spaß. Ich saß im Auto, der ist ausgestiegen, hat einen Vertrag unterschrieben. Wir sind bei mir eingestiegen, wir sind weiter auf Schalke unterschrieben und dann sind wir weiter nach Hannover gefahren, weil wir noch bei Hannover geschmückt haben. Also das war der Hammergeschichte, was wir gemacht haben, dass wir beide im Auto saßen und er dann Dortmund unterschrieben und ich dann später bei Schalke noch hier. Und ich habe ja, und jetzt kein Spaß, also ich habe die Rivalität gar nicht verstanden, was los ist. Ich wusste gar nicht, du wechselst nach Schalke noch hier, klar, du weißt, Derby hin und her. Du wusstest aber gar nicht, wie ernst das diesen Derby ist. Und ich weiß das noch. Ich habe mein Auto mal abgeholt auf der Gelände. Ich war mal da und ich wusste gar nicht, bis ich irgendwann mal so zwei, drei Jahre hier war so, das geht nicht, was machst du? Und dann habe ich ja gemacht, was machst du, du kannst doch da nicht hinfahren. Da habe ich endlich verstanden, was das Derby hat, was das überhaupt heißt, für diesen Verein Schalke 04 zu spielen. Weil am Anfang wusste ich gar nicht so, okay. Und dann auf einmal, und das war klar, dann habe ich mich auch nie mehr bewegt dahin. Ich habe gesagt, da komme ich nicht mehr hin. Nein, ist vorbei. Und das ist ja so, man hat immer so ein komisches Gefühl. Wenn ich jedes Mal durch Dortmund fahre, wenn ich irgendwas da bin, habe ich immer so ein komisches Gefühl. So. Ich werde irgendwie komisch angeguckt. Ist immer so, die Leute gucken dich so komisch an und so. Aber deswegen fühle ich mich nie so wohl. Aber damals, als ich kam, wusste ich gar nicht wirklich, was das heißt, wirklich diesen Derby oder diesen Stadt Dortmund, dass es nicht so schön ist.
Aber du konntest sogar noch froh sein, dass es damals noch kein Facebook, Instagram und Co. Überlegen die ganzen Handyvideos und Fotos. Oh, ja. Dann hättest du noch häufiger in der Bildzeitung gestanden. Also du hast gerade ganz wunderbar deine Gefühle zu Schalke und der Liebe zum Verein und nach Hause kommen beschrieben. In der Vergangenheit kamen durch die sportliche Führung auch immer wieder Äußerungen, dass so ein bisschen dieser Charakter, dieser Schalke-Charakter wieder eingeimpft werden muss, dass auch wieder der Fokus bei den Spielern darin liegen muss, sich mit Schalke zu identifizieren. Wie vermittelst du das diesen Jungs? Weil, ich sag mal so, du kannst ja jetzt nicht dahin kommen und sagen irgendwie, früher war alles besser, dann sagen sie, komm, der Assa, der erzählt wieder nur Quatsch.
Das ist eine super Frage. Jetzt vor kurzem kam der Viktor Parson zu mir. Sagte, Asa, wann hast du mal Zeit für mich? Ich so, warum? Ich will mit dir reden und zu gucken, ey, was muss ich tun, dass die Fans mich akzeptieren? Der meinte so, oh krass. Ich so, ja, okay, wir setzen uns am Trainingslager und wir quatschen mal. Aber mit deiner Art und Weise, wie du schon hier auftrittst, wie du Gas gibst, wenn die Fans dich wirklich lieben. Weil die Fans sind nicht dumm, sondern die merken, wer ehrlich ist und wer falsch ist. Und wenn du als Spieler alles für diesen Verein gibt, werden die Fans dich lieben. Ich habe zum Glück letztes Jahr miterlebt, ich will jetzt nicht Finger auf Jungs zeigen, sondern es war einfach, was letztes Jahr passiert ist, es waren Menschen. Es ist sehr viel passiert. Guck mal, wenn du fast eineinhalb Jahre kein Spiel gewinnst oder fast ein Jahr kein Spiel gewinnst, das macht irgendwas in einem Mensch. Du kommst in der Kabine und du siehst einfach, dass die Jungs da sind, die wollen, aber die sind einfach leer. Und wie schaffst du das, die Jungs irgendwie, wie kannst du die Jungs annehmen? Also gehst du mit dem Hammer rein und nimmst du den Arm. Und man muss so einen Mittelweg finden. Das Glück, was wir jetzt haben, dass wir jetzt eine Chance haben, uns eine neue Mannschaft aufzubauen. Und da haben wir sehr viel auf Charakter geachtet. Und wenn ich ein Beispiel, Danny Latzer, das ist ein Typ, der diesen Verein kennt. Und die können auch diesen gewissen Art und Verein Schalke 04 vermitteln, die neuen Spieler. Und ich versuche mit meiner Art und Weise, auch die Jungs auch diesen Impulse zu geben, immer zu. Das ist halt, und wenn jetzt ein Spieler mal ruhig macht, dann wird er mal ein bisschen halt, wird mal ein bisschen lauter, weil wir wissen, wir brauchen Typen, die jetzt vorangehen. Das ist halt das, was wir brauchen. Das sind halt die Typen. Und das ist halt das, was ich versuche, die Jungs auch zu vermitteln. Das ist Schalke. Wir wollen einfach Jungs wieder auf dem Platz haben, die brennen für den Schalke 04. Und ich habe auch jetzt gemerkt, dass die Jungs, die auch für uns unterschrieben, einfach Lust haben auf den Verein, auf diesem Projekt, was wir gerade starten.
Scheinbar scheint es so sein, ne? Also wenn wir jetzt hier mal so durchgehen, Terodde, Reini Ramftel, Kaminski, Bülter, alle haben gesagt, boah, ja, krass, krasse Aufgabe, aber krass geiler Verein. Wir haben da richtig Bock drauf. Die Jungs haben mich wirklich, wirklich überzeugt, hier will ich mitarbeiten.
Ja, das ist ja da und das ist das, was wir wollen. Ich glaube, die Vergangenheit war so, ich will ja nicht sagen, was mal war, sondern es geht darum, dass wir nach vorne schauen wollen. Wir haben eine Aufgabe, was uns nächstes Jahr wirklich hart sein wird oder dieses Jahr, sagen wir so. Und es geht um Demut, dass wir Typen dabei haben wollen, die einfach für den Verein brennen, aber trotzdem, dass man sagt, wir fahren nach Sandhausen, nicht zu sagen, dass wir den größten Schalke 04 sind, sondern wir sind halt Schalke, trotzdem wollen wir die Menschen in Sandhausen mit auf den Augenhöhe begegnen. Wir wollen einfach sagen, wir wollen diesen Gefühl haben, dass die Menschen sagen, oh, boah, das ist eine geile Mannschaft. Und das ist halt das, daran arbeiten wir. Und die Typen, die da sind, sind bereit dafür. Und bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir dann auch in die Saison so reingehen. Und da sind wir Leader, wir müssen da vorangehen. Und das versuche ich auch ein bisschen in der Kabine reinzubringen.
Du hast gerade auch Danny Latzer schon angesprochen. Ist ja ein alter Bekannter. Wie würdest du ihn charakterisieren? Wie passt er da rein? Was verbindest du mit ihm?
Ich habe Danny damals als junger Spieler, der zu uns zugestoßen ist und der dann halt leider bei uns nicht viel gespielt hat und hat dann den Weg gewählt, wo war er denn überall?
Darmstadt, Bochum
und dann halt dann Mainz. Und wenn man, wie lange er schon bei Mainz gespielt hat und als Kapitän und man sieht einfach, was, also ein bisschen am Anfang ein bisschen leicht Verletzung letztes Jahr, aber trotzdem, wenn ich einfach sehe, wie er hier Gas gibt, allein wenn ich einfach unser Jojo-Test sehe, was er gelaufen ist, er war einer der Besten und er ist 31, der wird 32, hat er mir heute auch schon gesagt, 31 und was er gegangen ist, das ist brutal und Danny ist ein Vorbild und das erhoffen wir, dass er mit seiner Art und Weise, wie er es die Jungs auch mitnimmt und er ist jemand, der dann auch den Mund aufmacht, der mal auf den Tisch haut und das hat uns die letzten Jahre gefehlt. Und daher freue ich mich auf die Entwicklung, was er gemacht hat, weil damals als Jünger habe ich nie gedacht, dass er so weit kommt. Aber Respekt und hoffe, dass er uns das gibt, was uns da fehlt.
Wunderst du dich manchmal, wenn du ihn jetzt siehst und dann mit früher vergleichst?
Sehr, sehr. Der ist ein Mann geworden, der hat Ambitionen, der geht voran. Früher war ich bin der Typ, der vorher gegangen ist. Und jetzt sehe ich einfach, Danny Latzer hat das Gesicht gemacht. Deswegen freue ich mich, dass er wieder zu Hause ist.
Du sprichst gerade an, der Jojo-Test, das ist so ein Kraft-Ausdauer-Test.
Du hast also Läufe, wo du dann halt Minuten, man das sich mal steigert. Und
akustische Signale, ne?
Da musst du bei jedem Piep musst du an der Stelle sein. Und das hat er schon gemeistert, war einer der Besten, ja.
War deine Lieblingsübung früher wahrscheinlich auch, ne?
So, da war ich der Beste.
hat keiner daran gezweifelt.
Also, wir kommen zu unseren Insta-Fragen. Wir haben in der Instagram-Story dazu aufgerufen, Fragen an dich zu stellen. Da ist massig was reingehagelt. Wir mussten uns am Ende für 4 Fragen entscheiden, sonst kriegen wir hier auch Probleme nachher mit der Runde, wenn die Spieler schon die Bettruhe haben. Die erste Frage, die kommt von André und der fragt, wer oder was ist dein täglicher Antrieb?
Puh. Ein täglicher Antrieb.
Ja, einfache Fragen kann jeder, ne?
Wer oder was mein täglicher Antrieb? Boah, das ist ja die Aufgabe, was ich habe. Also ich glaube, Schalke 04. Ich glaube, wenn ich morgens aufstehe, ist ja, dass ich mich vorbereite und das umzusetzen, um halt, dass wir wieder erfolgreich werden. Und ich glaube, ich bin sehr, sehr heiß drauf auf diese Aufgabe, was ich auf Schalke habe. Diese Idee, was wir entwickeln. Und wenn man einfach sieht, was für Jungs wir dazu gewonnen haben, macht mich sehr, sehr stolz. Und ich bin gespannt, was die zweite Liga uns gibt. Wir wissen, es wird hart. Und deswegen versuche ich halt diesen Antrieb, was ich habe, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, reinzubringen, meine Energie mit reinzubringen, dass wir dann auch das, was wir uns vorgenommen haben, auch irgendwann auch schaffen. Und das ist halt mein Antrieb, was ich jeden Morgen habe, seitdem wir jetzt wieder da drin sind. Sonst hatte ich die letzten Jahre, was für einen Antrieb hatte ich denn? Ja, die U23, also es ist wirklich, wer ist das? Wer hat diese Frage gestellt?
André,
warum so eine Frage, André? Aber schön, ich glaube, war eine Antwort okay, oder?
Natürlich,
ja. Doch. Okay, André, danke nochmal.
Aber ich glaube, der Antrieb kommt erst nach 10 Uhr morgens, nach dem Morgenmuffel. David möchte wissen, wer war zu deiner aktiven Zeit dein bester Kumpel in der Mannschaft?
Es waren viele. Ich glaube, wenn du 11 Jahre dann in einem Verein spielst, kommen viele und gehen. Aber klar kann ich Fabian erst nennen, weil Fabian kannte ich schon aus Hannover. Dann ist er dann hier hingekommen. Also Fabian schon war halt so ein Freund. Ich kann Kevin Korani dazu zählen, ein verrückter Typ, mit dem ich wirklich mich sehr, sehr gut verstanden habe. Also ich könnte tausende paar Jungs aufzählen, weil es ist immer so eine Bindung gewesen. Aber guck mal, wenn man sagt, okay, mit wem man sehr viel erlebt hat, dann war halt schon Fabian Ernst, Kevin Koran und Toni Tapalovic, der halt leider kurz hier war. Aber mit Toni habe ich sehr, sehr viel. Toni war einer meiner ersten Freunde hier. Als ich kam Toni gerade aus der U90 hoch und mit denen habe ich sehr, sehr viel unternommen. Und also das sind die drei, die ich aufzählen könnte. Ja.
Fabe war ja, glaube ich, auch schon zu Schulzeiten einer deiner Freunde. Ne?
Ja, aber wie? Ich bin ja mit 12 nach Deutschland gekommen und bin in eine Schule reingekommen. Das war damals in Hannover, hieß es Orientierungsstufe. Hieß das also 5. und 6. Klasse. Und irgendwann mal nach der 6. darfst du entscheiden, ob du zur Hauptschule gehst, Realschule oder Gymnasium. Und ich kam zum zweiten Halbjahr und habe kein Wort Deutsch gesprochen und bin dann in eine Klasse reingekommen und dann bekomme ich Platz. Und also, wer saß da? Fabian Ernst. Und Fabian Ernst hat mir alle schlimme Sachen beigebracht, was man nicht sagen darf. Und muss man sagen, dann auf dem Schulhof haben wir auch dann zusammen ein bisschen Fußball gespielt, haben uns dann wirklich kennengelernt und irgendwann mal in der B-Jugend haben wir uns dann wieder getroffen, haben dann halt bei Hannover zusammengespielt, dann sind wir dann halt zum Profis aufgestiegen und dann irgendwann mal auch wieder bei der Nationalmannschaft getroffen und dann kam er dann nach Schalke. Also Fabian hat mich schon mein Leben lang begleitet und hat mir sehr viel schöne Sachen beigebracht, auch schlimme Sachen und bei uns verbindet immer noch Freundschaft und sind immer noch cool miteinander.
Aber zwei deutsche Nationalspieler in einer Klasse, da war die Schulmannschaft wahrscheinlich nicht die schlechteste, ne?
Damals habe ich Handball gespielt. Kein Spaß. Ich war im Handballteam in der Schule, aber ich war im Tor. Und ich habe jemanden gesucht, der im Tor einiger da war. Der Asamoah, der war rein. Ich habe kein Wort Deutsch gesprochen. Okay, du gehst mal ins Tor. Okay.
Also die nächste Frage kommt von Ronja und die fragt, früher warst du ja der Kabinen-DJ auf Schalke, auch bei der Nationalmannschaft. Wer legt heute die Musik auf und vor allen Dingen, haben die Jungs noch einen guten Musikgeschmack?
Boah, ich habe mich letztens keinen Spaß mich dabei erwischt. Alter, wie kann man so Musik hören? Und ich bin 42, so, wirklich, ich habe, Alter, Männer, bitte. Und irgendwann mal so, war das Lied auch so, oh, endlich mal.
Mach doch mal die Rotten-Tocken-Musik.
Aber die Jungs haben ihren Art von Musik, was sie hören. Und man muss akzeptieren, zum Glück kann ich mich ein bisschen rausnehmen und bin halt meistens im Trainerkabine, da hält man das nicht so mit. Aber DJ, weiß ich, es gibt bei den Jungs auch kommen DJ, jeder kann einfach Musik anmachen. Nicht wie damals bei uns, war der Boss, da war ich. Ich habe gesagt, ey, ich mach dir den Abend, Oliver Kahn, du hältst die Klappe, ich mach's und das war's. Und da, aber so gibt's das nicht mehr. Nee, es war so, dass wir damals bei der WM 2006 irgendwann mal Klinsmann meinte, er sagt, machst du mal den DJ. Und dann wurde ein riesen Ding daraus und hab aber einfach nur mein iPod draufgesteckt. Dieser Weg angemacht, aber war's. Also wie gesagt, ich war jetzt kein richtiger DJ, aber ich kann ein bisschen auflegen.
Ist hängen geblieben, ne?
Aber richtig.
Nadi fragt, was war dein schönster Moment als Fußballer?
Schönster Moment? Klar, ich Fußballer verbindest du ja mit, was du gewonnen hast, Titel und hin und her. Klar muss ich sagen, meine schönsten Erlebnisse war den ersten Pokalsieg. Nachdem wir den deutschen Meister der Herzen leider verpasst haben, war schon danach den Pokal zu gewinnen, war es überragend. Bis dann bin danach das zum Glück auch noch Nationalspieler geworden. Klar, sagt man, WM 2002 war schon ein Erlebnis, Finale zu stehen. Aber ich sag, die Pokale, diese gewissen Sachen, Titel, die du gewonnen hast, das sind schon Momente, die du nicht vergisst.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar kommt die aus unserem Staff, von Marvin. Und zwar hat der gefragt, drückst du immer noch bei defensiven Standards deinen Kollegen Matze und Bujo die Daumen? Hashtag toi, toi, toi.
Oh Gott.
Asa, was ist hier los? Bei Standards aus der letzten Saison schlag ich immer nur die Hände über den Kopf zusammen.
Jetzt Insider, jetzt erzähle ich mal ein bisschen. Also wir haben letztes Jahr, die letzten beiden Spiele wurden, dann hat der Dimi entschieden, dass Bujo die Standards defensiv macht und Matze die Offensivstandards macht. Und wir wussten ja, dass wir letztes Jahr halt Standards sehr, sehr anfällig waren. Und haben gesagt, Männer, toll, toll. Und wie es noch Spaß, toll, 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 das ist gut angekommen. Der Marvin hat mitbekommen und hat immer bei jedem Standard, toll, toll, toll. Und das ist dann, aber wie gesagt, ist ja gut gegangen. Wir haben keinen Standard-Tor mehr kassiert. Also war sehr gut, dieser Daumen drücken.
Also nicht, dass die Zuhörer das jetzt in dem Sinne falsch verstehen. Wir haben ja alles versucht. Ja. Wir haben alles versucht. Raumordnung, Manndeckung. Wir haben offensiv mit reinlaufen, ohne reinlaufen, zentral, vorne, kurzer Pfosten, langer Pfosten, alles.
Deswegen war irgendwann zu sagen, okay, jetzt Bujo, versuch du mal dein Glück. Und der hat dann halt, deswegen braucht er ja Motivation von mir auch. Deswegen ja Bujo. Toll, toll, toll. Und das ist gut gegangen.
Aber komm, machen wir einen Strich drunter. Neue Saison, neues Glück und Asa, neues Heimtrikot. Wie gefällt dir das eigentlich?
Ehrlich gesagt, sehr, 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 sehr schön. Ich bin froh, wenn wir das endlich mal anziehen, weil wir haben jetzt die letzten Wochen ja nicht angezogen. Jetzt, glaube ich, jetzt am Samstag ziehen wir die erst neu an. Also ich freue mich schon drauf. Glaube, die können ja schon jetzt einkaufen, kaufen gehen, oder?
Ja, seit dem 2. Juli ist das neue Heimtrikot nämlich erhältlich auf store.schalke04.de und in allen Fanshops. Männer und Frauen zahlen 84,95 €, für ein Kids-Trikot 64,95 €. Und in den letzten Jahren ist mir immer aufgefallen, wenn ich im Stadion war, die neuen Trikots auch präsentiert wurden oder es neue Trikots gab, dass auch auf den aktuellen Trikots noch ganz häufig die Rückennummer 14 war mit Asamoah. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, schon. Also ich hab auch selbst gemerkt, dass meine Trikots noch verkauft werden. Ich muss sagen, ich habe mir selber ein paar gekauft.
Nee, ich habe Abschlagzahl nach oben gedreht. Januar bis April gehalten, erstmal direkt im Fanshop rübergeschoben.
Nee, wenn ich jetzt beispielsweise nach Ghana, meine Familie wollen ja mal Trikots, und dann bestelle ich schon ein paar für die. Deswegen geht das ein bisschen hoch mit der Samoa. Also, okay. Also ich kaufe die selber.
Ja, gewusst wie, ne? Aber Asa, du genießt ja nicht nur bei den Fans ein hohes Ansehen, sondern auch bei den Spielern. Das merkt man hier im Trainingslager. Auch als wir hier gerade hier hochgegangen sind, hast du noch mit 2, 3 Spielern gesprochen. Mit unserem russischen Gastspieler hast du noch einmal gefragt, wie es läuft. Blendi hast du abgeklatscht. Der ganze Innenhof. Also es ist nicht so, dass du durchläufst, durch die Leute durchguckst, sondern ganz im Gegenteil. Und die Spieler, die zahlen das ja zurück, denn wir haben gerade schon gesagt, Blendi hat jetzt zum Beispiel gegen Frankfurt vor ein paar Wochen ein Tor geschossen, macht das Ding rein und ist dann gefühlt mit 150 km/h zur Außenlinie gerannt und ja, dir in die Arme gesprungen. Was geht dir in solchen Momenten durch den Kopf?
Man ist stolz, die Jungs gewissen Input zu geben. Ich habe Blendi damals aus Fortuna Köln verpflichtet und es ist ein super Junge. Und klar, aus dem Not geboren, wurde Jünger hochgezogen, hat das eine super Leistung gebracht. Und es war nicht mal verdient, sondern der Jünger war sehr, sehr dankbar, dass ich glaube, sehr oft mit denen gesprochen habe. Weil, glaube, Blendi ist ein super Spieler, aber der muss halt, es muss ja Ertrag rauskommen. Und es kam ja nie so ein Ertrag raus, sondern man kann schon Fußball ein bisschen hackgespitzt, aber irgendwann musst du auch ein bisschen was rauskommen. Und das ist halt nie passiert. Und da habe ich ihn oft mit
denen.
Ja,
ja,
das muss das kommen. Und er hat damit viel mit dem viel gesprochen. Und deswegen, glaube, war ein Genugtuung, als er das Tor geschossen hat, dass er zu mir lief. Habe ich nie gedacht. Aber ich habe es einfach mich gefreut, dass ein Spieler auch so gut dran ist, dass er auch wieder geschafft hat, hier reinzukommen. Und das hat mich wirklich stolz gemacht.
Du hast gerade gesagt, du willst nicht die Lorbeeren dafür kassieren. Aber ist das nicht ein super schönes Feedback, wenn der Bursche dann so nach so einer Zeit vielleicht auch schwierigen Zeit für ihn, so losgelöst auf dich zurennt?
Ich war auch sehr überrascht, dass er zu mir lief. Ich hab, klar, man freut sich ja, du spielst gegen Frankfurt, da, glaube es war sein zweites Spiel, glaube ich, und da macht er ein Tor und dann lief er auf mich zu, ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen sollte, aber ich habe mich trotzdem für den Jungen gefreut und man ist aber auch trotzdem erfreut, dass der Junge, glaube ich dachte immer, das war eine Kritik, wenn ich das immer versuche, den Tipps zu geben, aber der hat es ja wirklich so wahrgenommen und deswegen war ich aber sehr, sehr dankbar, als er mir auf mich zulief. Und das, was du auch gerade gesagt hast, dass man versucht, die jungen Spieler doch mitzunehmen, auch gewissen Input zu geben, sag mal so. Das war gut, das war nicht schlecht und das ist ja auch eine Aufgabe von mir. Ich habe ja sehr Bindung zu den Jungs und mal gewissen Erfahrungen, was ich selbst auch in eigene Aktivität gesammelt habe, die Jungs auch mitzugeben und deswegen bin ich auch hier.
Also kannst du dich noch an deinen ersten Sieg mit Bujo im Trainerteam erinnern? Nicht damals, sondern jetzt in der letzten Saison. Der erste Sieg von dir. Ich muss eine Frage mal reinschieben.
Also jetzt?
Letzte Saison.
Haben wir noch einen Sieg gegen
Nein, davor noch.
Augsburg.
Ja, genau, Augsburg. Kannst du dich daran noch erinnern, wie Bujo dich nach dem Abpfiff, nachdem alle schon gejubelt haben, wie Bujo dich geschnappt hat, du eigentlich in die Kabine wolltest und dann hat er dich quasi fast wie in so einem Kanickelfangschlag in den Arm genommen, fast wie in so einem Schwitzkasten und dann seid ihr auf den Platz gerannt und dann habt ihr euch wie kleine Kinder beömmelt vor Lachen. Was ist da passiert?
Ja, glaube ich, ja klar, ich meine, Bujo und ich, glaube, uns verbindet sehr, sehr viel. Glaube, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Freund aus Schalke gefunden, der ist Bujo. Also glaube, ich habe mit Bujo sehr viele Sachen erlebt und Bujo hatte, glaube ich, er hat gesagt, wenn wir das Spiel gewinnen, spendet er an meine Stiftung. Als dann das Spiel vorbei war und ich wollte, hat er mich gerufen, komm mal her. Und dann auf einmal hat er erzählt und wir haben dort gejubelt und dann, glaube ich, es war so ein Jubelding halt. Und das fand ich sehr, sehr cool. Dass Bujo macht das ja öfter mal, dass er dann halt gewissen Spielen auch damals, als wir gegen Schwarz-Gelben damals 4-2 gewonnen haben, hat er da auch gesagt, dass er vorher gesagt hat, wenn wir das Spiel gewinnen, dann spendet er meine Stiftung. Und das hat so alles die Verbundenheit. Deswegen haben wir da ein bisschen gelernt. Aber Bujo ist es halt, ist ein Freund geworden und uns verbindet sehr, sehr viel.
Du sagst, Bujo spendet für deine Stiftung. Bujo macht ja auch selber viel, unter anderem bei Warm durch die Nacht. Du hast deine Gerald Asamoah Stiftung für herzkranke Kinder. Ist das was dir besonders wichtig ist, weil du viel bekommen hast von der Gesellschaft, von den Fans, von den Menschen, dass du auch was zurückgeben möchtest?
Ja, also ich glaube, wir Menschen müssen auch mal dankbar sein, dass es uns gut geht. Und es gibt Menschen, die es noch schlechter geht als wir. Und wenn man die Chance hat oder das Glück hat, was zurückzugehen, dann muss man es machen. Und ich glaube, wer meinen Werdegang kennt, durch meinen Herzfehler, war für mich so ein Weg, wo ich sage, irgendwann versprochen habe, wenn ich wieder auf dem Fußballplatz stehen darf, will ich was zurückgeben. Und das war der Grund, warum ich meine Stiftung gegründet habe. Und das ist halt ein Stolz. Es ist einfach ein Danke. Und ich sag's mal, es gibt nichts Schönes, ein Kind am Krankenbett zu besuchen, ein Kind lachen zu sehen. Und ich glaube, wenn jemand ein Kind Mut zugeben kann, dann bin ich das, weil ich selbst am eigenen Haut erlebt habe, wie es ist. Und daher ist das, was ich mache, meine Stiftung schon ein Herzensangelegenheit. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass Bujo auch das, was er macht, sehr schön finde, weil ich meine, wir dürfen wirklich dankbar sein, dass es uns gut geht. Und daher sollte man schon, wenn man es hat, sollte man einfach mal was geben.
Und es gibt ja Sportler, oder es gab Sportler, gibt Sportler, die gründen eine Stiftung, dann haben sie auf dem Papier eine Stiftung, machen nichts und alle 2 Jahre stellen sie sich mal für ein Foto auf. Du füllst deine Stiftung mit Leben, du machst viel. Es gibt Fotos auch, wo du was machst, aber ganz häufig sagst du, ich mache das lieber unterm Radar, ich will gar nicht, dass die Menschen das mitbekommen. Ich will mich einfach engagieren und Gutes tun.
Ja klar, ich meine, es ist ja so, dass das, was du sagst, ich meine, da muss jeder Mensch für sich wissen, okay, was will ich, tue ich denn noch für mich oder gebe ich was zurück? Und für mich muss ich jetzt nicht jeden Tag, dadurch, dass ich jetzt ein Leben rette, und das ist ja nicht nur mein Geld, sondern es gibt Leute, die halt auch Geld spenden, muss ich nicht unbedingt damit profitieren, sondern es geht darum, dass ich einfach glücklich bin, dass die Kinder lachen. Und da, ich sage es gibt, es ist ein Genugtuung zu sehen, wirklich, wenn du ein Kind siehst und die lacht dich an und zu dir sagt dir Danke. Und ich habe auch selbst drei Kinder und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass meine Kinder gesund sind. Aber wenn du am Krankenbett sitzt, ein Kind, die dann vor mal 2 Jahre alt ist und ein Herzfehler hat und dann du das schaffst und das Kind nächst dann ein paar Monate später das Kind mit dir spielt, das ist halt das Schönste halt. Und deswegen stehe ich mit voller Herzen hinter meiner Stiftung und ich hoffe, dass der Weg ist weit, aber ich hoffe, dass das so weitergeht.
Was können unsere Hörerinnen, unsere Hörer machen, tun, wenn sie deine Stiftung unterstützen möchten?
Ja, es ist ja gewesen, jeden Cent dankbar. Und ich glaube, das, was wir machen, ist halt so, dass wir, klar, Spender brauchen, Leute, die halt spenden, um halt die Kinder Glück zurückzugeben. Und wenn jemand sich jetzt wirklich berühmt fühlt, dann freue ich mich, wenn da halt immer was gespendet wird, weil das können wir immer was Gutes tun und daher freue ich mich darauf.
Man findet euch Social Media, Facebook,
überall,
Instagram, genau. Ihr habt eine Homepage, Gerald, also Mohr Stiftung eingeben, findet man.
Findet man alles drauf und wie man irgendwie spendet, wie man auch wie man uns freuen können. Also ist alles da. Also ich bin froh, wenn Leute uns unterstützen.
Sehr schön.
Über deine Herzkrankheit sprechen wir nochmal im weiteren Verlauf dieses Gesprächs, weil es gibt ja auch einen aktuellen Fall. Eriksen, der dänische Profi, jeder hat es mitbekommen im Rahmen der Europameisterschaft. Werden wir gleich noch drüber sprechen. Eine Person, dem du fußballerisch sehr geholfen hast, ist Nassim Boujelab. Und der hat gehört, dass du heute im Podcast bist und da hat er gesagt, ich muss mich auch noch mal eben kurz melden und hatte auch eine Sprachnachricht für dich.
Übrigens Nassim auch einer unserer Podcast-Gäste schon gewesen, genauso wie Timo Becker. Also sind erfahrene Hasen, was das Thema Podcast angeht.
Hey Asa, dein Nassim hier. Ich weiß noch ganz genau, wo ich die U19 verlassen hatte und den Sprung nicht direkt geschafft hatte zu den Profis. Und ich dann zu dir gekommen bin und du mich mit Thorsten motiviert und überredet hast zu bleiben und hier meinen Weg zu gehen. Und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und ja, werde ich dir auch immer dankbar sein. Und jetzt freut es mich natürlich, dass wir beide bei den Profis zusammenarbeiten.
Weißt du, was ich am schönsten finde? Dass er sagt, hey, ich bin's, dein Nassim. Mhm.
Ja, mit Nassim verbindet ja sehr, sehr viel. Ich glaube, Nassim war ein Junge, der damals mit allem war klar. Ich verstehe es auch, wenn du Jungs aus der U19 rauskommen wollen, die alle direkt zu den Profis. Aber nicht alle schaffen es direkt zum Profis. Und Nassim hatte sehr viele Angebote, wo er dann auch woanders hätte spielen können. Aber ich war von den Jungs so überzeugt, dass ich das Gefühl hatte, der schafft das. Aber ist egal, ob wir Oberliga spielen. Ich habe ihn gesagt, Nassim, solange ich hier bin, werde ich dich unterstützen, dass du dein Ziel erreichst. Aber du musst aber Leute auch überzeugen, wie gut du bist. Und du kannst die Oberliga-Saison nützen für dich. Es mag sein, es ist nur Oberliga, aber wenn du Oberliga-Tore schießt, werden Leute auch über dich reden. Und er hat lange gebraucht. Trotzdem haben wir haben ihn wirklich bearbeitet, dass er dann irgendwann so, okay, er macht das. Und hat, muss man sagen, er hat das Jahr, glaube ich, fast 25 Tore geschossen als Mittelfeldspieler und hat dann auch dann das Glück dann, das war das Jahr dann, wo ich dann halt kurzfristig auch mit Hüseyin dann hochgezogen wurde. Dann haben wir dann Nassim mitgenommen, der dann halt auch gespielt hat, sehr gut gemacht und hat es einfach verdient, hier einen Vertrag zu haben. Und ich rede mit Nassim sehr, sehr viel. Ich kann auch sagen, Nassim ist so ein kleiner Sohn von mir geworden, wo ich ab und zu mal Arschtritte von mir, wenn ich merke, dass er nicht zieht. Er hat leider letztes Jahr sehr viel Pech gehabt mit seinen Verletzungen. Ich hoffe auch, dass er jetzt endlich mal begreift, dass er jetzt Gas geben muss, um halt die gewissen Ziele zu erreichen. Aber ich bin froh, dass er noch hier ist und hoffe, dass er sein Ziel, was er sich vorgenommen hat, erreichen kann. Und daher bin ich da, um ihn noch ein bisschen zu unterstützen.
Asa, lass uns einen Blick auf die anstehende Saison werfen. Werder Bremen, Hamburger SV, 1. FC Nürnberg, dein Ex-Verein Hannover 96, Schalke 04. Ich könnte jetzt noch 2, 3 Vereine nennen. Wenn ich das so vorlese, das klingt ja jetzt nicht wirklich nach zweiter Liga, oder?
Ja, das ist ja, das wäre einer der Geist in der zweiten Liga sein. Und ich glaube, und deswegen ist ja auch das erste Spiel so gebunden, dass man direkt Schalke gegen HSV da legt. Es wird eine
schöne, komisch, ne?
Komisch.
Was ein Zufall.
Ja, was so ein Zufall. Es wird eine geile Saison sein. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir sehr, sehr, sehr hart arbeiten hier, weil die Jungs, es wird wirklich, uns wird nicht geschenkt. Und ich freue mich wirklich auf diese Saison und hoffe, dass wir so gut starten, dass wir gewisse Ziele, das, was wir uns vorstellen, das erreicht. Aber wir wissen aber auch, dass das die Namen, die du aufgezählt hast, die auch alle diese Ambitionen haben, unbedingt wieder hochzukommen. Und wir wissen, es wird nicht einfach. Trotzdem heißt es, wir gehen voran und wir wollen alles dafür tun, dass wir eine Mannschaft zusammenbekommen, die dann halt auch dagegen gehen kann.
Du sagst es gerade, Eröffnungsspiel Schalke gegen HSV. Also einer von uns dreien hier am Tisch, der hat mal gegen HSV ein ganz wichtiges Tor geschossen. Und ich war es nicht und Dominik war es auch nicht.
Also ich habe nur Pfosten. bei mir war Abseits.
Ja. Ja, gegangen. So habe ich ein paar Tore geschossen, aber glaube, ich weiß, was du meinst. Ein St. Pauli-Tor oder nicht?
Richtig.
Ja, glaube, das war ein Spiel, glaube. Das Schlimmste war ja, ich habe gegen Heiko Westermann gespielt, weiß ich noch. Heiko, Frank Ross war im Tor. Und es hat auch keiner gedacht, dass St. Pauli das Spiel gewinnt, weil St. Pauli hat fast über 30 Jahre nie da in Hamburg gewonnen. Und dann kommen wir dahin mit unserer Hofftruppe und gewinnen da 1-0. Und dann, glaube, jedes Mal, wenn ich in Hamburg bin und die St. Pauli-Fans, die...
Du bist ein Held, ne? Ja, also du bist nicht nur ein Schalker-Liebling, also, sondern...
Ich bin also ein Pauli-Derby-Held. Also es war wirklich ein schönes Spiel und ich glaube, St. Pauli war ein Erlebnis wert, wirklich das zu erleben, was da ist. Ich habe auch damals auch gesagt, ich freue mich wirklich für die Stadt, ich freue mich für St. Pauli, aber es ist halt für mich nicht das Derby, was mich richtig anmacht, sondern mein Derby ist halt gegen Schwarz-Gelben. Und es war schön dabei. Es war wirklich eine geile Derby, aber trotzdem war für mich so, es fehlte halt diesen Kick, was ich immer bei unseren Derbys hatte.
Und dann hat Frank Ross nach dem Spiel den nochmal vor Schienbein getreten, wie damals irgendwie in der Kabine.
Kabine vom Pokalspiel, ja.
Vom Pokalspiel?
Ja. Nee, das kam man gar nicht dazu, ne? Kam gar nicht dazu, ich war in einer anderen Kabine.
Ist St. Pauli das Spiel, auf das du dich vielleicht am meisten freust in dieser zweiten Liga?
Ja, klar, man freut sich, denke ich, wieder dahin zu kommen, aber ich freue mich auf viele Spiele. Ich glaube, ich freue mich auch wieder, Hannover 96, das ist ja mein Heimatverein. Ich muss sagen, ich war noch nie in Sandhausen. Das ist so interessant. Ich war noch nie da. Ich will das so mal erleben. Und daher, also ich freue mich auf sehr viele Erlebnisse und hoffe, dass wir diesen Erlebnis, was wir erleben, auch mit sehr viel positiven Sachen da rauskommen. Werder Bremen war ich ja tausendmal, aber ich glaube, das sind auch die Spiele, wo ich sage, okay, ich freue mich schon. Aber trotz allen Dingen, es ist eine geile Saison. Es wird eine geile Saison. Es wird eine geile Truppe, gegen die wir spielen werden. Und ich freue mich einfach auf die ganzen Sachen, was auf uns zukommt.
Unsere Fans freuen sich auf jeden Fall, dass du bei uns dabei bist. Ich glaube, es gibt keinen einzigen in dieser ganzen Schalke-Welt, der dich nicht mag. Und ich erinnere mich immer noch an dein Abschiedsspiel im November 2015. Da sind einfach mal 60.000 Zuschauer gekommen. Also das kriegen andere Vereine bei einem Champions-League-Spiel nicht rein. War das für dich der schönste Tag der Karriere oder war es der traurigste Tag der Karriere?
Es war beides. Aber was mich noch richtig stolz gemacht hat, einfach zu wissen, was und wie viele Menschenmengen kommen und die zu verabschieden. Und das ist halt dann auch ein Zeugnis dafür, dass die Leute schon mich gemocht haben oder auch mit meiner Arbeit zufrieden waren. Weil wenn du dann, man darf auch nicht vergessen, was einen Tag vorher passiert ist und wir auch kurz noch überlegt haben, ob wir das Spiel absagen.
Wir sprechen über Deutschland in Frankreich, das Länderspiel, ja. Paris, die Anschläge. Ja.
Und trotz allen Dingen sind 60.000 gekommen und das war einmal. Aber das ist diesen Tag, ich finde es auch sehr, sehr schön, jedes Jahr, wenn die Zeit ansteht, dass Fans dann auch Sachen posten, das holt sehr viel Erinnerung hoch und es war wirklich ich war dankbar, dass so viele Leute gekommen sind und es war eine der schönsten Tage in meinem Leben, auch eine der tollsten, weil ich wusste, dass das alles vorbei ist.
Wir haben es ja häufig gesehen in der Zeit, als du auf Schalke gespielt hast, in den vielen Jahren, wenn du nach dem Schlusspfiff vor der Nordkurve gestanden hast und die Fans einfach minutenlang deinen Namen skandiert haben. Also wir haben es ja auch zu Beginn unseres Podcasts gehört als Einspieler, aber ich habe da nicht so eine richtige Vorstellung von, wenn man da steht und einfach 60.000 Leute Gerald Asamoah, oh, oh, oh singen. Was geht einem da durch den Kopf? Kann man das überhaupt in Worte fassen?
Ja, klar, es ist eine Dankbarkeit. Also man erfüllt so einen Stolz zu sagen, hey, die Menschen, das ist der kleine Gerald, der da damals aus Hannover nach Schalke gekommen ist und darf heute vor tausende Zuschauer stehen und die jubeln nach deinem Namen und die rufen nach deinem Namen und es ist immer Gänsehaut pur und es ist einfach nicht hergesagt, es ist einfach so, weil wenn du da reinkommst und diese Nordkurve siehst, die Leute, die nur deinen Namen rufen, das ist brutal und es ist einfach, ich sag's, es ist einfach Dankbarkeit, dass ich halt sowas erleben dürfte und so einen geilen Verein und deswegen bin ich auch sehr, sehr stolz, dass ich für so einen geilen Verein auch immer noch arbeiten dürfte oder darf.
Spürst du vielleicht auch gerade wegen der Fans eine Riesenverantwortung?
Ja. Ja, es ist klar. Ich meine, es ist auch enorm Druck, da bin ich ehrlich. Wir sind abgestiegen. Ich war auch in der Stab drin, die abgestiegen ist. Und man hat eine Verpflichtung, alles irgendwie besser zu machen. Besser zu machen. Und das ist enormer Druck. Und wir reden von Schalke 04 und klar, wir spielen nächstes Jahr zweite Liga, aber wenn man jetzt weiterhin ist, Schalke 04, keine zweite Liga-Mannschaft. Aber leider ist es ja, ist die Situation so ist und deswegen ist der Druck enorm. Wir wollen alles dafür geben, dass wir so schnell wie möglich hochkommen, obwohl wir wissen, dass nicht alles einfach wird und deswegen sage ich, es ist schon ein Druck, um halt, man will die Fans wieder lachen sehen und so wie ich damals auch nach dem Spiel gegen Bielefeld gesprochen habe, so wie ich das auch irgendwann mal sprechen, dass ich sehe, da sitzen tausende Fans vom Fernsehen und die lachen, und weil wir aufgestiegen sind. Und das ist halt das, der Druck, was in einen schwebt. Und, aber hoffe, dass wir das irgendwie hinbekommen.
Wie war das nach Bielefeld?
Hart. Also, so wie ich gesprochen habe, ich glaube, es war irgendwann klar, dass wir irgendwann absteigen werden. Aber du hast immer irgendwie eine kleine Hoffnung zu sagen, ey, vielleicht schaffen wir es noch. Und wenn dann der Moment angekommen ist, wo du abgestiegen bist, weißt du gar nicht, was du machen sollst. Und dann kommt halt sehr viel aus dir hoch und du bist emotional. Und das war halt dann war so, dass man einfach zu emotional war, weil man einfach ein bisschen sehr, sehr enttäuscht war, dass es halt jetzt im Moment ansteht, dass wir nächstes Jahr zweite Liga spielen.
Und dann gab es diese völlig überzogene, unrühmliche, völlig bescheuerte Aktion von einigen Leuten, die ich jetzt auch bewusst nicht Fans nenne. Wie war das?
Es war schon schwer, sehr schwer, weil ich eine Verantwortung hatte bezüglich für die Mannschaft. Und die Entscheidung zu treffen, dass wir da hingehen, die Fans uns zur Rede stellen. Dass ich war Teil diesen, habe mit entschieden, weil ich dachte, ich kenne meine Fans, ich kenne meinen Schalke und wir haben Scheiß gemacht, es ist nicht gut gelaufen und wir dürfen uns nicht verstecken, wir müssen uns stellen. Und das war einer der Gründe, warum wir hingegangen sind. Aber das dann, was da passiert ist, hat mich erschüttert. Ehrlich gesagt, war ich keine Minute daran gedacht habe, dass sowas passieren wird. Und das hat mich sehr, sehr verletzt. Sehr verletzt, dass Menschen so vorgegangen sind. Ich weiß, wir waren alle verletzt, wir waren alle enttäuscht. Aber dass man mit Gewalt den Wut raus aus Menschen rausprügeln will, das war schon sehr, sehr enttäuschend. Und ich sag's nochmal, ich weiß, die Leute, die involviert waren und das gemacht haben, das sind ja nicht die Schalke-Fans, sondern ich. Die Schalke-Fans, die ich kennengelernt habe, waren nie so. Und daher, das stimmt mit mir sehr. Und deswegen denke, schaue ich nach vorne. Aber es war schon ein Moment, was nicht einfach war. Aber es hat mit mir sehr viel gemacht. Klar war du, ich fühlte mich sehr schuldig. Sehr schuldig, weil ich die Entscheidung mitgetroffen habe, da hinzufahren. Und es ist schon hart. Ich habe irgendwann mal gesagt, habe ich die Spiele auf dem Gewissen gehabt, weil ich mit entschieden habe. Das macht irgendwas mit dir. Und aber glaube die Zumut von vielen Fans, die mich dann noch angeschrieben haben, hat mich dann auch wirklich ein bisschen zu mir kommen lassen können, dass sie so gesagt haben, also das sind nicht die Fans, sondern das sind Leute, die das sind kein Fans von Schalke 04. Und aber mir geht's gut und ich glaube, es geht weiter.
Die Fans sind ja auch sowas wie der 12. Mann bei uns. Und das war ja schon immer Schalke und die Fans, das war eine ganz besondere Verbindung. Jetzt sind viele Fans natürlich enttäuscht gewesen nach der letzten Saison. Da braucht man nicht um den heißen Brei reden, da war einfach vieles nicht gut. Aber man merkt, Trainingsauftakt im Parkstadion, das erste Mal seit vielen Monaten durften wieder Zuschauer dabei sein. 1000 Fans oder 500 Fans waren, glaube ich, zugelassen. Und als ihr eingelaufen seid als Mannschaft, als die Mannschaft aus der Kabine auf den Platz kam, gab es eine ganz besondere Szene, die bei mir für Gänsehaut gesorgt hat. Die Mannschaft läuft auf den Platz, die Fans applaudieren und die Mannschaft geht vor die Tribüne des Parkstadions und klatscht zurück. Ist das so ein Moment, der dich richtig packt?
Ja, ich glaube, es war Sehnsucht danach, dass wir endlich mal Fans an unserer Seite haben. Ich glaube, wir haben fast über ein Jahr kein Fans im Stadion gehabt und als wir wussten, Fans kommen, war uns klar, dass wir uns die Fans stellen müssen. Wir müssen da wieder hinkommen, dass wir Schalke 04, wir Spieler mit den Fans eins werden. Ich kenne Situationen, wo du als Spieler, ich vom Trainingsplatz komme und es stehen tausende Fans und ich stehe dazwischen nass und unterschreibe Autogramme. Das sind Sachen, die wir wieder drin haben wollen. Wir wollen einfach unsere Fans nah an uns ziehen, weil das ist, ohne Fans sind wir nichts und das haben wir gemerkt die letzten fast ein Jahr. Ohne Fans im Stadion haben wir gesehen, wie wir gespielt haben und daher wollen wir diese Wiederbindung haben und deswegen war, wie du gesagt hast, war ein super Start, dass die Fans uns sehr gut aufgenommen haben und hoffen, dass wir dann auch das wieder auf den Platz geben können.
Die Frage, die ich jetzt stelle, ist vielleicht spekulativ, aber wären wir mit Fans im Stadion abgestiegen in der letzten Saison?
Ich sage, mit Fans hätten wir mehr Punkte geholt als das, was wir geholt haben. Ob wir abgestiegen wären, weiß ich nicht. Aber ich glaube, mit den Fans hättest du mehr Energie. Und ich glaube, wenn die Fans allein als Spieler gegen die Mannschaft in diese Arena reinzukommen, wenn du allein schon diese Fans sind, dann kriegst du Panik. Und leider hat das schon uns sehr, sehr gefehlt. Und ich sage wirklich, wir haben unter diesen ohne Fans sehr, sehr gelitten. Ich glaube, die Fans hätten uns sehr viel Energie gegeben, um halt gewisse Punkte zu sammeln, die wir leider verloren haben.
Du hast uns so ein bisschen darüber erzählt, wie du dich entwickelt hast. Du bist über die U23 in den Profikader gerückt. Hast du dich eigentlich mal verabschiedet von der U23?
Ich glaube schon, ja. Wie kommst du? Warum stellst du so eine Frage?
Das weiß ich nicht.
Ja, ich habe mich verabschiedet. Beim letzten Spiel war ich nicht dabei, aber vorletztes Spiel in Fortuna Köln habe ich das organisiert, dass wir dann noch uns dann nach dem Spiel auf Schalke getroffen haben. Es gab dann Essen, es wurde Essen bestellt und habe dann halt gewisse Geschenke an meinen Trainerstab gegeben und habe auch ein Geschenk von meiner Mannschaft bekommen und habe, glaube ich, jeden verabschiedet.
Was war das? Also die Geschenke, was habt ihr euch da gegenseitig geschenkt?
Also ich habe von meinen Jungs eine Wildcourage von mir bekommen. Und, ja. Und was ich den Jungs geschenkt habe, oder mein Trainerstab, ich habe, ist das eine Anspielung oder drauf?
Ja? Nein. Ist auch 22 Uhr durch, also ja. Muss nicht mehr jugendfrei sein.
Ja, ich bring bei so einem Gin raus und diesen Gin habe ich halt meinen Trainerstab zu jedem was geschrieben und dann habe ich jedem einen geschenkt.
Das ist schön.
Aber Gino, wusstest du das? Oder wie wolltest du das?
Nein. Du hast einfach nur davon erzählt, dass du Geschenke verteilt hast. Okay. Und dann habe ich einfach nur nachgefragt, weil es ja manchmal genau darum geht, dass man halt eine absolut schöne, tolle und intensive Verbindung zu seinen Kollegen oder zu den Trainern hat und dem vielleicht dann irgendwas Nettes irgendwie schenkt, was Außergewöhnliches schenkt oder sonst
irgendwas. Also es war ja auch so, also mein Gin, was noch nicht raus ist, wird dann bald kommen, habe ich dann zu jenen. Ich glaube, wir haben fast 12, 13 Stab mit dem Zeugwarten und ich habe zu jedem Mensch was geschrieben, so was ich über den denke oder auch dankbar bin, dass ich eine Person kennengelernt habe. Und zu jedem habe ich was geschrieben und habe dann dadurch an meinen Gin geklebt und halt jeden einen verschenkt.
Du hast eine unglaublich gute Beziehung zu Thorsten Fröhling, dem Coach der U23 und der hat auch eine Nachricht für dich.
Den kann ich nicht mehr rausschmeißen.
Moin und Glück auf, Asa, mein Bester. Wir wünschen dir für deine neue Aufgabe viel Glück und das richtige Händchen. Dass du mit Menschen umgehen kannst, das hast du in der U23 bewiesen, ob sei es beim Personal oder auch bei den Spielern. Ich persönlich konnte viel mit dir lachen, hatte Spaß, hatte aber auch sehr viel Respekt. Also wenn ich deine Mimik immer gesehen habe vom Weiten, dann habe ich nicht abgehauen. Oder wenn sie anders war, bin ich auch mal zu dir gekommen. Wir hatten beide viel Spaß. Ich habe viel gelernt von dir. Wir haben viel gelacht, aber auch konstruktiv gestritten. Aber alles für den Erfolg. Und die Empathie dabei, die war uns immer wichtig. Und das haben wir aber auch an die Mannschaft weitergegeben. Aber ich musste dich dafür aber auch erstmal kennenlernen. mit dieser knurrigen, ehrlichen Art. Vom Verein absolut die richtige Entscheidung. Und wie schon gesagt, die U23, das ganze Funktionsteam drumherum, wir sind total stolz auf dich, dass du oben mithelfen kannst, Schalke 04 wieder dahin zu bringen, wo Schalke auch hingehört. Also, gib Gas, mein Junge, und ruh dich nicht aus. Also, alles Gute, ciao.
Also er muss nicht entlassen werden. Das war doch gut, das war gut.
Kann im Amt bleiben.
Das war gut, ja.
Ja, also U23, den Weg, weiß ich, wirst du weiter verfolgen. Bist du jetzt der größte Fan der Mannschaft?
Ja, klar. Ich meine, das ist eine Mannschaft, glaube ich, die U23 ist eine Mannschaft, die leider halt ein bisschen halt in einem Verein, ein bisschen halt, ja, ist jetzt nicht, ich will jetzt nicht hart sein, aber halt ein bisschen so links gelassen wird. Und man hat aber die letzten Jahre, wo ich da war, hat man geschafft, auch ein paar Jungs aus der U23 hochzubringen. Und glaube, das ist das Ziel. Mit Thorsten, muss man sagen, habe ich einen super Trainer erwischt, der einfach, die Frage stellt sich mal so, was für ein Trainertyp brauchst du in einer U23? Und du brauchst einen Trainer, der wirklich, und jetzt lass mich mal gleich erklären, weil wir noch Zeit haben. Du hast ja drei Facetten von Spielern, die du in der U23 hast. Du hast Jungs, die gerade aus der U19 hochkommen, die enttäuschen, weil die nicht zum Profi gekommen ist. Dann hast du Jungs, die gerade 20 sind, die jetzt überlegen, auch wäre ich Profi oder muss ich jetzt irgendwann anfangen zu arbeiten. Dann hast du gewisse erfahrene Spieler, die dabei sind, sagen, okay, jetzt will ich ein bisschen unterkommen lassen und will jetzt die Jungs anführen. Jetzt brauchst du aber einen Trainer, der diesen drei Facetten von Spiel, manche oder Typen hinbekommt. Und da brauchst du jetzt keinen taktischen Trainer, der jetzt, boah, jetzt dir von jedem System 1000 erklären kann. Du brauchst aber jemanden, der empathisch ist, der einfach weiß, wie gehe ich mit solchen Typen um. Und da habe ich einfach mit dem Trainer, mit 1000 Frühling, einfach hier einen super Typ erwischt, der die Jungs wirklich versteht, aber auch hart anpacken kann. Und deswegen waren die Jahre mit Thorsten sehr, sehr schön. Ich habe sehr viel von Thorsten lernen dürfen, wirklich, wie er auch selber. Wir haben uns sehr oft gestritten, weil ich meistens anderer Meinung war, er auch. Aber am Ende haben wir irgendwie einen Nenner gefunden und ich schätze ihn sehr. Und wie du vorher sagst, die U23 wäre so mein, ist immer noch mein kleiner Baby, weil es ist einfach, ich bin einfach dankbar dafür, dass ich für diesen U23 arbeiten dürfte. Und das hat mich so gemacht. Und daher hoffe ich, dass das, was ich ein bisschen gelernt habe, daraus auch mal jetzt in den Profibereich reinbringen kann.
Und wir haben erfahren, dass es neben dem Knurrer aus Kerkrade, Hüb Stevens,
ist ja mein Vater, wie ihr nicht wisst. Das ist mein Vater.
Aber ist jetzt durch die Installation von dir als Leiter Lizenzspieler vielleicht die Verzahnung zu U23, dass die künftig noch besser wird als bisher?
Das wollen wir auch. Das wollen wir, dass dadurch hat man schon letztes Jahr schon ein bisschen angefangen, als ich dann hochkam, dass man einen gewissen Jungs hochgebracht haben. Die Jungs merken dann auch, dass sie, wenn sie Gas geben unten, dass sie noch wirklich eine Chance haben, hochzukommen. Und wir haben ja einen engen Austausch, der Thorsten mit mir, auch mit Dimi, läuft das eng. Bujo ist auch sehr eng bei der U19. Also das ist halt das, was wir wollen. Das ist halt das nächste Schritt, dass wir versuchen wollen, die jungen Spieler, die da sind, auch mal halt ein bisschen halt reinzukommen, um zu sagen, okay, wenn du unten Gas gibst, hast du eine Chance, bei einem Profi dabei zu sein. Und hoffe, dass das dann so weiterläuft, weil wie wir die letzten paar Monate auch geschafft haben, dass wir mit einem Vorflick, mit einem Blending auch geschafft haben, reinzubringen.
Ja, es sind ja keine leeren Worthülsen. Ne? Du sagst die zwei Namen, wir haben aber auch Nassim, wir haben Timo Becker. Also die U23 kann auch das Sprungbrett sein. Ne? Wenn es vielleicht nicht direkt schafft, dass ein junger Spieler vielleicht noch ein Jahr mal die Härte sich in der Regionalliga holt.
Und das hat man auch dieses Jahr gemerkt, dass die U19-Spieler alle nicht so abgeneigt waren zu sagen, weil es war meistens ein, es war ja meist, sagen wir mal, es ist hart, betteln, dass die Jungs bleiben, weil die sagen, was soll ich, wenn ich nicht Profi werde, dann gehe ich woanders hin. Dadurch, dass sie jetzt die Jungs merken, man schafft es trotzdem, weil es war meistens so, wir sagen, Norbert macht einen super Job. Norbert hat tausende Spieler aus der U19 reinbekommen, aber es gibt Jungs, die brauchen halt vielleicht diesen Jahr noch, um halt da hochzukommen und die Jungs davon
zu überzeugen. Einmal erwachsenen Fußball.
Beispielsweise. Die Jungs aber davon zu überzeugen, ist immer sehr, sehr schwer, weil die so enttäuscht sind, wie ich vorhin erklärt habe. Und deswegen, dadurch, dass wir die letzten Jahre aber geschafft haben, Jungs hochzubekommen, haben die Jungs wirklich Lust drauf, für die U23 zu spielen. Deswegen, nächstes Jahr wird es so sein, dass auch über fast 9 Spieler, die aus der U19 hochkommen, die alle bei der U23 sind, weil die jetzt endlich Lust haben, für die U23 zu spielen. Und das ist halt der Arbeit, was wir leisten oder was wir geleistet haben, damit wir solche Spieler bekommen oder solche Spieler halten dürfen.
Und man muss ja vielleicht sagen, so bitter wie der Abstieg ist, aber in dem Fall sind es halt nicht durch den Aufstieg Oberliga, Regionalliga, durch den Abstieg Erste Liga, Zweite, nicht vier, sondern sind nur noch zwei Ligen. Ne?
So ist das.
Ist also der Abstand ist kürzer, ne?
Ist kürzer, aber trotzdem ist ja immer noch Schalke ja. 04 halt. Und, aber umso schöner ist ja aber auch, dass die Jungs wissen, wenn die unten Gas geben, haben die wirklich eine Chance, auch oben reinzukommen.
Also wir haben hier im Trainingslager das Ausscheiden von Deutschland gesehen. Wir haben zusammengesessen, Staff, Mitmannschaft, eine Leinwand aufgebaut, schön im Innenhof. Wie hast du das aufgenommen?
Ja, ich meine, klar, Abschied von Jürgi ist nicht schön, nicht schön. Aber man muss ehrlich sagen, dass diesen M aber wir nicht auf der Höhe waren, sondern es war einfach so, dass man eine Truppe hat, die wirklich kollektiv sehr gut war, aber halt man muss einfach merken, dass die anderen Länder auch nachziehen. Und wenn man einfach sieht, auch die Italiener oder was weiß ich, lassen wir mal Schweiz reden, dass sie alle weitergekommen sind. Und du spielst gegen England. Und ich fand es einfach unser Auftreten einfach halt. Wir sind gut gestartet, aber irgendwann, aber leider keine Ideen. Und die Engländer haben ja sehr gut gemacht, sind halt das, haben die das abgespielt, was sie die ganzen EM spielen. Und deswegen ist man schon sehr enttäuscht, weil man sich mehr ausgerechnet hat. Aber wie gesagt, jetzt heißt es Neuaufbau mit Flick, wo ich einfach sehr guter Dinger bin, dass er das, was er in München gemacht hat, auch hier umsetzen kann. Und das drückt man hier drauf. Aber leider ist man einfach enttäuscht, dass man, hätte man halt geschafft, wenn man halt jetzt, glaube ich, gegen Ukraine, es wäre ein einfacher Weg gewesen, aber wie gesagt, es ist halt so und man muss damit klarkommen. Aber es war schon enttäuschend, dass man es nicht geschafft hat, weiterzukommen.
Ja, aber dann macht der DFB, kopiert dich ja, ne? Asa holt Flick, es funktioniert, dann holt der DFB jetzt auch Flick, ne?
Hansi, wir, ja. wir nennen Flick einfach nur Hansi bei uns, ihr wisst das, ne?
Hört auch drauf, ist ein Spitzname, ne?
Hansi, dann hört, sag Hansi, der hört das. Also Fans, wenn ihr den Flick seht, sagt einfach Hansi. Hansi Flick.
Weltklasse. Wir müssen Asa über eine ganz, ganz traurige Geschichte sprechen, über Christian Eriksen. Im Spiel gegen Finnland ist er auf dem Platz zusammengebrochen. Es gab im Anschluss absolut schockierende Bilder. Ich wusste überhaupt gar nicht, was ich machen sollte. Ich war, glaube ich, über den Punkt, Gänsehaut zu bekommen, war ich, glaube ich, komplett drüber hinweg. Ich habe da nur noch gesessen und ja, eigentlich gezittert. Wie hast du es mitbekommen? Hast du es vielleicht sogar live gesehen? Wie war das für dich?
Ich habe es live gesehen, ich war zu Hause und klar, habe das Spiel gesehen und mir ist das gar nicht erstmal, die haben es das gar nicht erstmal gezeigt und dann irgendwann merkte ich so Zeitlupe und wie er dann halt umkippt und ich so, boah, da ging mir bei mir, Gefühlen kamen hoch, weil ich glaube, es kam mir jetzt schon direkt in Tränen, weil ich einfach sehr dankbar war, dass mir sowas nicht passiert ist und wenn du dann einfach siehst, wie die Spieler von Dänemark da standen und diesen Block gemacht haben und alle, viele haben auch am Wein, weil du kriegst auf den Ring und die waren alle am Wein. Das macht irgendwas mit dir. Ich bin dann aufgestanden, bin dann rausgegangen, hab die Bilder nicht mal angeschaut. Da kommen schon Gefühle hoch, weil ich einfach sehr dankbar war, dass ich endlich, dass ich selber entscheiden durfte, mit Fußball aufzuhören. Und das, was er erlebt hat, hätte mir auch passieren können. Bei mir war es bewusst. Jeder wusste, dass ich einen Herzfehler habe. Und diesen Gefühl kam hoch und ich weiß, tausende Leute haben mich angeschrieben und sagen, die müssten alle an mich denken. Und es war schon hart, sowas anzusehen. Und wenn du dann auch siehst, wie seine Frau dann an dem Spielfeldrand steht, das ist, boah, es war schon hart, das anzugucken. Und dann noch so ein Unding zu sehen, dass dann halt noch eine halbe Stunde später oder fast ein Stunde später.
Gefühlt ein paar Minuten später.
Das Spiel noch stattfindet. Das, ich wollte es gar nicht wahrhaben, aber es war wirklich hart anzusehen, wie hilflos ein Mensch verliehen kann. Und ich sage ehrlich, es kam wirklich sehr, sehr Gefühl, wobei ich gesagt habe, boah, das hätte mir auch passieren können.
Hast du mal oft Angst gehabt bei Spielen oder warst du irgendwann über den Punkt hinweg, weil du sagtest, ich fühle mich jetzt sicher, konntest du es vielleicht ausblenden? Gab es solche Situationen mal?
Ja, es war schon. Also die Anfangszeit war für mich sehr schwer. Als ich wieder nach dem Diagnose auch wieder auf dem Platz stehen durfte, war es für mich sehr schwer. Jedes Mal, wenn du müde warst, dachtest du, oh, nicht, dass irgendwas passiert. Und es war wirklich ein Riesenkampf mit dir selber. Ich habe auch nie eine psychologische Betreuung gehabt, sondern ich habe versucht, mit mir klarzukommen. Irgendwann musstest du damit leben und irgendwie hast du das immer verdrängt. Es kamen dann immer solche Sachen hoch, wenn jetzt ein Spieler umgefallen ist und verstorben ist. Auf dem Platz gab es danach auch sehr viele Spieler, die dann halt leider verstorben sind. Und das waren halt Momente, wo man immer überlegt hat, soll man jetzt aufhören oder soll man es weitermachen? Und dann war halt die Liebe zu diesem Sport so sehr, dass man gesagt hat, ich glaube, bei mir ist das bewusst, dass jeder weiß, dass ich am Herzen was habe. Am Schiffwerk dran steht ein Defi. Die Ärzte, die da mit mir sind, wissen, was zu tun sind. Und das hat mich dann mehr so sehr positiv gestimmt, weiterzumachen. Aber trotzdem war immer Riesenkampf zu wissen, Paul, es kann immer was passieren. Und das war so ein Last, was du die letzten Jahre oder die meisten Jahre immer hattest, um damit aber trotzdem in den Leistung zu bringen. War es nicht einfach, aber trotzdem glaube ich, dass mir gelungen ist, dass ich halt eine super Karriere hingelegt habe, trotz Herzfehlers.
Wie viel Angst hatte deine Mutter, deine Frau?
Die haben nie darüber gesprochen.
Sehr viel Angst.
Ja, nie darüber gesprochen, weil ich glaube, die wollten mir diesen Angst nicht geben. Und deswegen, ich habe auch mit denen nie so offen darüber gesprochen. Aber ich weiß aber, dass meine Mutter stolz war, als ich aufgehört habe. Sie war sehr glücklich, dass ich selber gesagt habe, es ist vorbei. War sie sehr, sehr glücklich. Und meine Frau, ja klar, wenn irgendwas war, auch mein Beinbruch, die leidet immer mit. Und daher, aber sie hat nie erwähnt bezüglich wegen meines Herzens, dass sie irgendwie Angst hat. Klar, wenn ich jetzt irgendwann lang liegen bleibe, dann kann mir vorstellen, dass sie schon Sorgen macht. Aber sie hat mir noch nie das erwähnt, dass irgendwie Angst in mir war, wenn ich auf dem Platz stand.
Macht dich das so ein bisschen stolz, dass du auch mitverantwortlich bist, wenigstens in Deutschland, auf jeden Fall in der Arena in Gelsenkirchen, dass überall Defibrillatoren stehen?
Ja schon. Ich glaube, man hofft, dass sowas gar nicht zu Geltung kommt, dass man sowas benutzt. Aber trotzdem war, glaube ich, der Denkweise sehr gut, dass man sowas im Stadion hat, weil man weiß nie, wann sowas anfällt, weil man sowas gebrauchen kann. Und man hat ja selber bei uns selber erlebt, dass damals mein Defi, unser damals Fitnesstrainer, das Leben gerettet hat, Papadopoulos. Und daher bin ich auch sehr froh, dass solche Geräte überall verfügbar ist und kann für jeden gut sein.
Wir sind fast am Ende, aber noch nicht ganz. Also zum Schluss möchten wir noch mit dir eine kleine Runde Entweder-Oder spielen. Versetz dich nochmal in deine aktive Zeit als Spieler. Wir spielen Entweder-Oder und wir reden über Trainingslager. Bist du bereit?
Ja, gerne.
Laufschuhe oder Fußballschuhe?
Fußballschuhe.
Medizinball oder Hürdenlauf?
Medizinball.
Echt?
Ja, wirklich Medizinball. Medizinball hat mir nicht ausgemacht, ehrlich gesagt, weil ich so stark bin.
Wobei die alternative Hürdenlauf ist ja auch nicht die beste, ne?
Deswegen lieber Medizinball, ja.
Wir sind im Mittersil, wir haben beide schon erlebt hier. Sonne oder Regen?
Wow. Kann ich noch was sagen? Also, ich bin kein Sonnentyp, ehrlich gesagt. Also wenn die Hitze da ist, oder gehe ich kaputt. Ich habe früher mal so gehasst, wenn die Trainer gesagt haben, die Sonne ist da, das ist so dein Wetter. Ich so, ich lebe schon mit 12 Jahren in Deutschland, Mann. Was, die Sonne ist da? Also, aber wenn du so fragst, also wenn gestern Gewitter und so, dann wünsche ich mir die Sonne, ehrlich gesagt.
Sonne, aber nicht ganz so heiß wie am ersten Tag, ne?
Nicht so ganz heiß, wirklich, das ist ja.
Fans oder Zaun?
Das ist da immer so eine Frage. Zaun, Schwarzfels.
Doppelzimmer oder Einzelzimmer?
Einzelzimmer. Also,
hattest du immer ein Einzelzimmer?
Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer Einzelzimmer hatte.
Warum? Schnarchst du?
Ich habe gelogen. Ich muss sagen, als ich nach Stade kam, hatte ich in meinem Zimmer mit Ebbe Sand. Und ich war damals 20, er war ein erfahrener Spieler, über 26.
Und der den ganzen Abend hat er den Nagel in die Wand geköpft,
Er wollte um 9 Uhr schon schlafen.
Und bei mir weil er Profi ist.
Ja, aber bei mir ging um 9 Uhr erstmal die Anrufe los. Und ich so, ja, was machen wir dann? Dann hat er gesagt, Asa, kannst du auf Toilette gehen? Dann saß ich auf Toilette, hab telefoniert. Und irgendwann hieß es, wer schnarcht, kann ein Einzelzimmer bekommen. So, ich schnarche. Und ab dahin habe ich auf Schalke immer ein Einzelzimmer bekommen. Bis dann Heinkes kam. Und meinte, ja, ich will, dass alle Doppelzimmer bekommen. Ich war Trainer, aber ich habe im Einzelzimmer. Ja, aber alle Doppelzimmer. Und dann habe ich dann wieder gekämpft. Ich schnarche und so hin und her. Dann dürfte ich wieder mein Einzelzimmer bekommen. Und das habe ich immer bekommen. Aber jetzt, bei uns jetzt auf Schalke, jetzt haben die Jungs alle Doppelzimmer. Es gibt kein Einzelzimmer mehr.
Schnarcht keiner mehr, ne?
Nee, ist egal, ob jemand schnarcht. Ein Doppelzimmer.
Jetzt haben wir hier so ein kleines Flunkern ja von dir entlarvt, aber ich bin im Jahr 2021, also es ist ja verjährt, ne? Nächste Frage, brauche ich nicht stellen, Asa, Frühaufsteher oder Langschläfer? Ich glaube, das Thema haben wir vorhin schon gehabt. Aber Tischtennis oder Kartenspiel?
Kartenspiel für mich ja, ich bin ja kein Kartenspieler so eher, ich bin so ein UNO-Spieler. Also kein Zitat UNO dazu, oder?
Selten, ja.
Ja, dann UNO, weil Tischtennis, muss sagen, da sind ein paar Gute dabei. Bujo ist wirklich sehr gut, zieht alle ab. Deswegen traue ich mich gar nicht daran zu gehen, deswegen bleibe ich bei UNO. UNO kann ich ein bisschen schummeln.
Und passend zu Österreich am freien Tag, Kaiserschmarrn oder doch lieber dann Salat?
So, ich bin eher nicht so der Typ, der Nachttischtyp, ehrlich gesagt, ne? Also dann nehme ich lieber einen Salat, obwohl Kaiserschmarrn ist schon nicht schlecht, aber dann nehme ich lieber. Es gab bisher keinen Kaiserschmarrn.
Wir haben noch keinen trainingsfreien Tag gehabt, ne?
Aber ja, kommt ihr jetzt weit. Also weit, wisst ihr das? Kommt weit.
Ich habe da sowas munkeln gehört.
Nee, dann sage ich, dann gehe ich eher auf Salat.
Ja, ich bin gespannt. Ich werde es im Auge behalten. Also vielen, vielen Dank, dass das hier geklappt hat. Das ist nicht selbstverständlich bei den vielen Terminen, wirklich rund um die Uhr. Ich weiß, der Staff wartet unten auch. Aber wie war es jetzt für dich, Podcast?
Ich habe es mir schlimmer vorgestellt.
Schlimmer?
Nein, Spaß. Ich habe es mir schöner vorgestellt. Es war schlimm mit euch. Nee, danke, es war sehr schön. Und ich komme mal gerne mal wieder mit besseren Fragen, bitte. Nee, aber wirklich, war sehr schön, ihr macht es sehr, sehr gut. Und wenn ich eine Podcast-Firma hätte, würde ich euch engagieren.
Aber das war jetzt verstecktes Lob und auch eine Zusage, wenn wir Asa nochmal anfragen, über weitere Themen sprechen zu wollen, dass du dann Lust und Zeit für uns hättest. Denn wir haben es ja am Anfang gesagt, wir könnten wahrscheinlich hier einen 24-Stunden-Podcast machen, denn über deine aktive Laufbahn haben wir eigentlich kaum gesprochen. Und ich glaube, da könnten wir allein schon ein abendfüllendes Programm machen.
Ja, ich dachte, darüber sprechen wir, aber wir haben ja über anderen Themen gesprochen. Ihr seid Amateure, ich will euch auch nicht mehr haben.
Amateure, hat Jupp Heynckes gesagt. Sie sind ein Amateur. Aber was ich sagen wollte, Hendrik, wir müssen vorsichtig sein, denn er hat ja zugegeben, dass er lügt. In diesem Sinne, Gerard Asamoah. Nein, vielen, vielen Dank. Danke euch für deine offenen Worte.
Danke.
Vielen Dank, Asa.
Ciao.
Mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Hohenberger, hatten viel Spaß mit Asa und sind dankbar für die vielen Einblicke, die er uns gewährt hat. Ich hoffe, auch ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir packen jetzt unser Equipment zusammen, gönnen uns noch ein Feierabendbier und gehen dann ins Bett, denn morgen steht der nächste ereignisreiche Tag an, hier im Trainingslager unserer Königsblauen in Mittersill. Wenn euch die Folge mit Asa gefallen hat, sagt es gerne weiter. Schreibt uns euer Feedback auf den Schalker Social Media Kanälen und vergesst natürlich nicht, uns in eurer Podcast-App zu abonnieren, denn dann verpasst ihr künftig keine Folge. Die nächste Episode, das kann ich euch sagen, die ist bereits in Planung. Die wird auch hier in Mittersill produziert und ich kann euch versprechen, auch der kommende Gast hat viele spannende Geschichten zu erzählen. Ihr könnt euch auf einen unserer Neuzugänge freuen. Wer das ist, das wollen wir noch nicht verraten, aber ich sage euch eins, es lohnt sich. Glück auf und bis zum nächsten Mal.